Über 260 Millionen Kinder und Jugendliche können nicht zur Schule gehen. Das ist eine krasse Zahl, das sind Schätzungen der UNESCO. Und dabei gehört das Recht auf Bildung doch zu den Kinderrechten, zu Menschenrechten. In dieser Episode sprechen wir mit Nico. Nico Klein-Allermann. Er ist Gründer von Art Meets Education und er hat mit seinem Social Business, seinem Social Startup einen Weg gefunden, Kindern Schule zu ermöglichen. Und das nicht einfach nur durch Spenden sammeln, wobei das nur in Anführungsstrichen ist, sondern er hat einen Weg gefunden, der besonders ist. Die Schule für die Kinder wird durch Fotografie ermöglicht und finanziert. Durch die Fotografie von den Kindern. Seit mehr als 8 Jahren macht Nico das jetzt schon und hat sein Startup-Business zu einem profitablen Geschäftsmodell gemacht. Mit vielen, vielen tollen Geschichten und mit vielen, vielen Monaten und Jahren Schule für Kinder, die sich eigentlich keine Schule leisten können. In dieser Episode sprechen wir mit Nico und er erzählt uns die Geschichte hinter AME. Und wir sprechen natürlich auch über die kleinen Fotografen. Und er hat 3 Bilder mitgebracht, die ja einfach fantastisch sind. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich kann schon mal vorab sagen, checkt AME aus, guckt euch die Bilder an. Das ist tatsächlich mindblowing. So mindblowing wie unsere Musik, die ihr kennt. Auf geht's.
The store.
Each shot creating an energy that leads to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Es ist Episode 104, das habt ihr vorhin im Intro schon gehört, und es ist Episode 104 mit einem Gast, über den ich mich sehr freue. Das sage ich irgendwie jedes Mal, aber ich lade ja auch nur Gäste ein, über die ich mich freue. Insofern freue ich mich ganz besonders heute, einen Gast zu haben, der Dinge verändert, der gute Dinge macht, der eine ganz klare Agenda hat. Und warum ist Agenda eigentlich so negativ besetzt? Eine total tolle Agenda auf der Liste hat. Darüber sprechen wir heute. Wir sprechen heute darüber, dass ich Nico getroffen habe beim Kameradealer. Es war Ende vergangenen Jahres. Es war das Weihnachtsfest, die große X-Mess-Ausstellung, bei der unter anderem auch Trägi und Pangea und noch viele weitere FotografInnen ihre Fotos ausgestellt haben und nicht nur ausgestellt haben, sondern sie haben die Fotos auch verkauft. Für echten schmalen Taler, dafür, dass es so großartige Künstler und Künstlerinnen sind und für einen guten Zweck. Und da sind wir dann jetzt wieder bei unserem Gast. Nico, ich hol dich einfach mal rein. Ich hatte noch 2, 3 andere Sachen, aber komm, ich hol dich jetzt einfach mal rein. Schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor. Du bist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen durch die Fotografinnen-Bubble zuletzt häufiger gekommen. Auf jeden Fall bei mir in meinem Feed, weil du auch mit Hütte Hütte zum Beispiel was zusammen gemacht hast.
Und mit Luise Blumstengel.
Luise, genau. Grüße an der Stelle. Auch sie würde ich gerne übrigens mal hier in den Podcast einladen. Ich habe hier schon geschrieben, also wenn du nachher sagst, es war gut, dann empfehl uns bitte weiter und sag ihr, sie soll dazukommen.
Ich schreibe ihr auf jeden Fall mal danach.
Sehr schön.
Sie hat auch direkt auf meinen Notizzettel drauf.
Ja, guck mal, ich habe auch hier.
Luise schreiben. Ja,
genau.
Ja, danke David für die Intro und ich sag mal den Klassiker, schön, dass ich hier sein darf. Die Frage war, wer bin ich, ne?
Genau.
Wer bin ich? Genau, also mein Name ist Nico. Ich bin Initiator und Geschäftsführer von Art Meets Education. Und Art Meets Education ist ein Impact oder ein Social Startup, das Bildung durch Fotografie finanziert. Die Idee dahinter ist ganz einfach. Es gibt ja noch 250 Milliarden Kinder weltweit, die nicht zur Schule gehen können. Ja, 250 Millionen Kinder können nicht zur Schule gehen. Wir haben eine Lösung gefunden, und zwar, dass diese Kinder durch Fotografie sich die Schule finanzieren. Ja, Kids machen Fotos. Wir verkaufen diese Fotos, Schule für die Kids. Und das machen wir seit 2016, die ersten 3 Jahre, sage ich mal nebenbei, seitdem eher immer professioneller. Und wir haben jetzt 100 Kindern schon für 12 Jahre die Schule finanziert. Das sind über 11.500 Monate Schule, die wir finanziert haben durch die Fotografie. Das machen wir, ja.
Das ist einfach so toll, dass man darüber reden muss und dass das eigentlich viel mehr Leute noch mitkriegen müssen.
Auf jeden Fall.
So, und deshalb sind wir hier und versuchen auch unsere kleinen Hörerinnen und Hörer, klein, also unsere Hörerschaft, die auch groß und klein ist, aber unsere Community mit reinzuziehen und das vielleicht dann auch noch weiter aufzudröseln, damit das mehr Leute hören, damit mehr Leute auch diese Bilder zum Beispiel sehen und aber auch kaufen. Jetzt hast du schon ein bisschen was darüber erzählt. Aber wenn wir schon über unsere Community sprechen, dann kann ich auch noch kurz sagen, schön, dass ihr da seid. Episode 104 hatte ich gesagt. Schön. Genau.
Schön, dass ihr da seid. Danke für eure Zeit.
Herzlich willkommen. Wo auch immer ihr diesen Podcast hört, fahrt vorsichtig, macht euch einen Tee. Draußen kommt so langsam der Frühling raus. Vielleicht geht ihr joggen, vielleicht geht ihr eine Hunderunde machen, was auch immer. Lasst es uns gerne wissen. Also teilt gerne auch diesen Podcast in eurer Insta-Story. Markiert Art Meets Education und uns. Und mich meinetwegen auch. Dann teilen wir das. Und so wollen wir mal gucken, dass wir das Ganze noch ein bisschen viraler produzieren für die gute Sache. Also schön, dass ihr da seid und ich glaube, heute wird eine total tolle und wichtige Folge für uns alle. Du hast, Nico, gerade gesagt, Kinder machen Fotos, ihr verkauft die Fotos, Schule für Kinder. Das ist eine ganz klare Rechnung, eine ganz klare Gleichung. Aber so einfach, wie das klingt, ist es ja irgendwie auch gar nicht. Weil so in meiner Vorstellung jetzt so, Kinder machen Fotos, ja, okay, aber die Kinder, die nicht zur Schule gehen können, haben die überhaupt eine Kamera? Also wie funktioniert das ganze Thema und wie geht ihr daran?
Mhm. Ja, das ist unsere Aufgabe natürlich dann erstens einmal die Kinder zu finden. Es klingt irgendwie sehr heftig, aber wie gesagt, die Kinder zu finden, die bei uns halt dann im Projekt mitmacht. Es gibt, wie gesagt, noch 250.000 Kids, die nicht zur Schule gehen können. Das heißt, es ist jetzt nicht so schwer, Kinder zu finden, die nicht zur Schule gehen können. Ganz am Anfang 2016, als ich das noch alleine gemacht habe, bin ich tatsächlich einfach mit Kameras in die nächstgelegene Community, wo ich Kinder gesehen habe, die nicht zur Schule gehen, und habe sie einfach gefragt, habt ihr Bock, Fotos zu machen? Und dann haben die halt gesagt, dass, ja klar, haben die Bock. Ich habe schon vorher gesehen, durch meine fotografische Tätigkeit, dass Kinder unglaublich gute Fotos machen. Also die hatten immer meine Kamera in der Hand bei meinen Reportagen. Also ich habe früher sehr viel fotografiert, auch für Magazine. Und bei den Reportagen haben sie immer Fotos gemacht, die ich mir angeguckt habe und dachte mir, okay, die sind richtig gut. Ich habe damals schon irgendwie immer überlegt, damit kann man doch bestimmt irgendwann mal was machen. Aber das war nie das kam noch nie so ein Knackpunkt, dass wir das dann aufgezogen haben. Aber ja, so kann man sich das vorstellen. Man ist halt dann da rein und hat dann den Kids die Kamera gegeben. Die Kinder haben einen Fotoworkshop bekommen und hat dann erklärt, was Fotografie ist, wie Fotografie funktioniert. Und hat dann in diesem Workshop, geht's so ein Wochenende, hat man sie darauf vorbereitet, ihr Leben, ihre Fotografie zu schießen, ihre Fotos zu schießen. Ja, also wir nennen das dann kreative Phase. Nach der kreativen Phase gibt es dann so eine Feedbackrunde. Man guckt sich das an. Okay, ist da schon was dabei? Kann man irgendwas verbessern? Meistens ist es dann so, dass wir dann, dass da schon richtig gute Bilder dabei sind. Und dann geht es eigentlich nach ein paar anderen administrativen Schritten wie Copyrights klären, Urheberrechte besprechen, was dürfen wir mit den Bildern machen? Die Urheberrechte bleiben ja immer bei den Kids auch, ne? Geht es eigentlich schon in die Kuration, ins Marketing, Entwicklung, Vertrieb und so. Und dann fängt es an. Und dann bist du schon fast wieder in Deutschland und machst schon das nächste Projekt. Ja. Vielleicht noch eine Anekdote. Ganz am Anfang, als ich das tatsächlich noch alles ganz alleine gemacht habe, wurde ich in meiner Naivität auch direkt abgestraft. Sondern mir wurden halt alle Kameras geklaut oder nicht zurückgegeben, weil die dachten, dass diese Kameras, das waren halt so Point-and-Shoot-Kameras, aber mit Wechselfilm. Dachten die, dass es viel wert ist, waren jetzt vielleicht 10 Euro das Stück, ist für die halt schon irgendwie so fast ein Wochenlohn, also 5 Euro pro Tag so, dass ich dann gemerkt habe, okay, du kannst hier nicht naiv rangehen, du musst das mit den offiziellen Stellen machen, du brauchst eine Partnerschaftsschule, du brauchst einen Projektmanager, du brauchst jemanden aus der Community, du brauchst einen Streetworker und dann hat man das nochmal neu gestartet. Ja.
Wenn du jetzt sagst, zurück nach Deutschland, dann gehen wir ja ganz klar davon aus, dass diese Projekte nicht in Deutschland stattfinden. Auf eurer Website, die wir natürlich in die Shownotes packen, auch wie die Fotos übrigens, über die wir hier gleich noch sprechen werden, hast du ja so ein bisschen einmal die Entstehung erzählt und auch deine Vita. Du hast auch gerade gesagt, du hast Porträts und Reportagen fotografiert. Nimm uns mal noch mal ein bisschen mit in dein Leben. Also du bist nicht nur jetzt Head of Art Meets Education, sondern du bist eigentlich...
Ich unterbreche dich. Du darfst gerne AME sagen oder Arme.
Arme.
Wir merken immer mehr, es ist ein Zungenbrecher. Selbst unsere Fieldworkerin auf den Philippinen sagt immer noch Arts Meets Education.
Ja.
Das ist tatsächlich ein Zungenbrecher. Man kann den Namen nicht mehr ändern. Viva con Aqua geht schneller. VCA, Viva con Aqua oder Share, ich weiß. Aber es ist nun mal der Name. Und seit dem ersten Interview war so Arts Meets Education. Okay, scheiße. Das ist nicht gut, der Name ist nicht gut. Aber Art Meets Education.
Arts Meets Education. Genau. Finde ich aber trotzdem, also ist halt einfach trotzdem ein wichtiger Name, der genau das sagt, was er ist.
Ja, so, richtig, ne? Deswegen sind wir dem treu.
Genau, finde ich gut, aber meinetwegen sage ich AME ab jetzt.
Yes, short version.
Klingt so nach Arme.
Arme heißt auf Französisch, will ich jetzt nicht direkt googeln, irgendwie sowas, das Licht oder hat dir sogar gepasst, sogar zu uns. Ja. Aber ja. Art meets Education, Bildung durch Fotografie.
So, Bildung durch Fotografie. Du hast ja gesagt, dass du fotografiert hast und sowas. Nimm uns noch mal ganz kurz mit in deine persönliche Vita. Kommst du von den Philippinen? Auf deiner Website oder auf eurer Website steht, dass du ja auch immer häufig zu deiner Familie dorthin fährst. Erste Frage, zweite Frage, du hast Fotografie studiert, das weiß ich aus unserem Vorgespräch auch schon. Nimm uns doch da nochmal so ein bisschen mit. Du hast auch Erfahrung vor der Kamera, nicht nur hinter der Kamera.
Ja, das stimmt auch.
Erzähl mal.
Ja, also ich bin ein halber Filipino. Meine Mama kommt aus den Philippinen. Das heißt, ich bin in meinen Sommerferien immer auf den Philippinen gewesen und hatte da schon ganz schnell Touchpoints mit Kindern, die nicht so privilegiert sind wie ich. Das heißt, da fing es schon an, dass ich das früh gemerkt habe, dass ich hier hin und her fliegen kann und meine Schule beenden kann und Grundschule und Gymnasium und dies und das. Und jedes Mal, wenn ich zurückgeflogen bin, waren die gleichen Kinder immer noch da, wo sie waren, ohne Schulbildung. Ne? Und da kam ich echt krass in diese Berührung mit dieser Problematik, die auf dieser Welt herrscht, und habe dann da auch das Verständnis dafür entwickelt und bin auch echt sehr dankbar, dass ich da diese Nähe zu dem authentischen Leben hatte, dass meine Mutter mich nicht da irgendwie versteckt hat und sowas, dass sie mich da auch hat spielen lassen mit den Kids. Und ich finde, umso schöner finde ich es jetzt, wo ich was aufgebaut habe, da zurück hinzufliegen und einfach einen Impact zu sehen, wo du früher gespielt hast, wo du als 16-Jähriger gedacht hast, boah, jetzt muss man doch irgendwie ändern können. Und jetzt, 20 Jahre später, oh mein Gott, 20 Jahre später fährst du da wieder hin und hast einfach was verändert. Wenn Leute AME übernehmen, verändern sie auch was, und das ist einfach ein schönes Gefühl. Ja, ich habe genau auch früh angefangen zu fotografieren, also ich glaube klassisch mit einer Tic-Tac-Dose. Ich glaube, das hat jedes Kind früher gemacht, mit einer Tic-Tac-Dose fotografiert. Das ist auch wirklich immer so gewesen. Das Tic-Tac mit dem Loch, und war das meine Kamera. Ich glaube, dass meine Motivation aus der Fotografie auch aus zerrütteten Familienverhältnissen herrscht. Also schöne Momente festhalten, emotionale Momente, Erinnerungen festhalten. Das ist schon mein Sujet in der Fotografie. Ich weiß auch, wie ich über meine Fotografie spreche, weil ich sehr viel Galerien, Ausstellungen hatte und Magazine, in Magazinen fotografiert habe. Aber ich habe das gerade echt zurückgestellt. Aber das war immer so mein Lieblings Sujet, also Menschen, Geschichten, Faces, authentische Momente, und dort eintauchen zu dürfen und das halt dann auch als Völkerverständigung vielleicht zu zeigen, ja, wie es anders auch sein kann oder Brücken zu schaffen. Ich habe eine Anlehnung an deinem letzten Podcast, ich habe leider die Fotografin den Namen vergessen. Vielleicht kannst du noch auf die Sprünge
Sophie
helfen.
Aus dem letzten
Sophie, Part? Genau. Ja. Sie hat ja, sie wurde in Bielefeld angenommen, ich nicht. Ich wurde nur in Dortmund angenommen. Ist auch okay. Also diese Aufgabe, die wir da gestellt bekommen haben mit Fluchten, Fotografien, also Flüchte, also Architektur, Fluchtpunkte und so, ist überhaupt nicht meins gewesen. Deswegen ist es auch völlig fein, dass ich dann da nicht reinkam. Ich habe dann in Dortmund wurde ich dann angenommen, auch cool, und habe da dann auch viel studiert, aber nicht beendet. Ich habe tatsächlich irgendwann abgebrochen. Aber habe da wirklich auch echt coole Fotografen kennengelernt. Also mit denen habe ich studiert, so Peter Kahn, Jan Ladwig, Niklas Habart, Anatol Gottfried, so alles Larkin Makino, so alles Leute, die man da kennengelernt hat, die wirklich jetzt auch am Start sind. So, es hat sich dann aber bei mir ein bisschen getrennt, so in, also AME war so erfüllend, ich habe das schon während meines Studiums irgendwie aufgebaut, dass ich gemerkt habe, boah, ich glaube, dass ich tendiere, das aufzubauen immer mehr und meine Fotografie parallel mitlaufen zu lassen. Und dass die konkrete Entscheidung, das komplett durchzuziehen, war ein ganz emotionaler Moment, als tatsächlich da mein Vater verstorben ist, 2019. Da war für mich klar, das ist, weil er hat das damals mit mir mit gegründet, war das für mich irgendwie klar, das ist, das hat so viel Potenzial und das ist so eine gute Idee und verbindet ja alle meine Leidenschaften miteinander, also Travel, Fotografie, Kids, Education, dass ich da auch auf meine kreative Kosten komme, also genau. Ja, ich merke aber auch selber, also in unserem Büro sind halt auch echt Kunstwerke auch von mir. Ich merke schon so, ja, krass, das hast du mal gemacht, ey, das ist ja echt cool. Diesen Moment hast du geschafft zu kreieren, das ist schon auch dann schön und vielleicht kommt es auch mal wieder.
Ja, absolut. Ich glaube, wir reden hier immer darüber, where the focus goes, the energy flows, so, ne? Also wenn du jetzt gerade dabei bist, AME aufzubauen, dann wird sicherlich auch irgendwann wieder die Zeit kommen, wenn du danach pusht, eigene Projekte zu machen. Das kann ja durchaus auch weiter parallel laufen, ja, ohne dass du aus der Welt bist, sozusagen.
Also ich merk's ja jetzt, wir haben jetzt nächste Woche mit Avid eine Koop und dann die Woche darauf mit Leica und dann die Woche darauf mit Eduard Zimmer. Also das ist schon ziemlich cool. Die fragen halt alle, ey, können wir mitkommen? Und ich denke mir so, wieso? Ich kann auch selber die Bilder machen. Also ich, ne? Aber also merke ich schon, das kitzelt mir selber unter die Fingernägel, vielleicht das selber zu machen. Aber ich, das ist nicht meine Position. Und ich finde es so cool, dass die von sich aus sagen, hey, dann lass uns doch ein Fotomagazin machen. Komm, wir machen eine Kollaborationsausstellung mit, wir releasen die Artwork der Kids und gleichzeitig releasen wir meine Reportagebilder oder meine Street Photography von vor Ort, machen da so ein Happening draus. Da merke ich, ich kann das nur organisieren und auch mitreden, weil ich selber mal Fotograf war. Ich bin nicht weg vom Feld. Ich weiß, was die Jungs brauchen und die Mädels, so, ne? Deswegen ist es auch hier ein Strang, der zum Ziel geführt hat, um den Mehrwert von AME nach vorne zu bringen.
Ja, voll geil. Aber dann brauche ich dich ja nicht mehr zu fragen, verdammt, wenn du schon mit den beiden jetzt das machst. Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen. Aber ich finde das mega geil, weil ich auch durch diesen Podcast und durch die Fotografie gemerkt habe, wie viel Power dieses Netzwerk hat. Also wir sind ja alle kreativ irgendwie involviert in unsere eigenen Sachen, aber gucken natürlich auch links und rechts, was machen tolle andere Menschen für Projekte, die im Zweifelsfall nur Kunst sind, die aber auch Kunst sind, die mit Education zu tun haben oder nachhaltig oder was auch immer. Und ich find's so wichtig, dass wir alle die diese Position auch bekleiden dürfen. Ich finde, das ist auch etwas, was man immer sich voll sagen muss, dass es ein hohes Gut ist, dass wir jetzt hier einen Podcast aufzeichnen dürfen und drüber sprechen dürfen. Oder, ja, ne, so, dass es einen Impact hat und wir auch was machen können damit. Und ja, sei es nur, dass wir hier mit dem Podcast immer versuchen, Leute auf die Straße zu kriegen und tolle Fotos zu machen, sich kreativ, ja, auszuleben und vielleicht dann auch irgendwann mal ein Projekt, eine Ausstellung, ein Fotobuch oder irgendwas zu haben, auf das sie stolz sind. Ja. Und wenn am Ende dann sowas gipfelt in einer Kollabo, dass du hier jetzt bei uns bist und darüber berichtest, dass Leute davon mitbekommen, dass es größer wird, dass Leuten geholfen wird, das ist ein ganz tolles Gefühl auch. Du wirst das Feedback ja auch bekommen und es wird ja auch was mit dir machen, so wenn Leute sagen, wenn ich sage, wow, was für ein total tolles Projekt, so, dann erfüllt einen das ja, glaube ich, ja, auch in seiner Kreativität.
Also, so ein Kompliment, das geht runter wie Butter, das ist richtig, richtig schön, weil man sich das am Anfang noch gar nicht hätte vorstellen können, dass wirklich so eine Kollaboration irgendwie am Start sind oder dass man faktisch auch so viele Monate Schule durch den Verkauf von Artworks machen kann, die Kids gemacht haben, ne? Und dann kommen halt wirklich auch andere Brands und wollen mit dir mitarbeiten. Das ist super, super schön, ja, aber man darf auch nicht vergessen, es ist wirklich auch viel Arbeit. Also alleine an den Punkt zu kommen, dass Leute einen kennen und auch ein Vertrauen, ne, als Social Startup Vertrauen dem Jungen, der da was aufgehört. Man muss wirklich da auch dranbleiben, ist man schon ein bisschen älter und man redet entspannter und wenn Leute einen fragen, ist man nicht mehr so aufgeregt. Das heißt, das kommt auch dann alles mit der Zeit. Ich sage immer, es ist einfacher, einen Rucksack zu vermarkten als ein Social Startup, weil ein Rucksack, es ist einfacher, Leute glauben einem eher, dass du Geld machen willst, als dass du was Gutes tust. Das ist echt total krass. Also du bist da wirklich immer so in der Stellung, dass du dich rechtfertigen musst oder, ne, also das ist für Sozialunternehmer auf jeden Fall Pioniersarbeit. Aber ich finde, was mir letztens auch nochmal so eingefallen ist, ich glaube, was das Gute jetzt bei AME ist, dass ich vielleicht fotografisch nicht tätig bin, ist, dass da auch gar kein Konkurrenzdenken ist. Ich glaube, das ist ja nun mal so. Fotografie und Auftragsarbeiten und auch Kunst ist Schultern. So, es gibt so krass gute Leute und da muss ich nicht mehr mitmachen, sondern ich kann irgendwie das nehmen und in was Gutes tun und einfach auch nicht mehr diese Angst haben, vielleicht nicht mehr gebucht zu werden oder nicht diese Ausstellung zu bekommen oder kein Artwork zu verkaufen. Das fällt erstmal weg. Also das ist vielleicht auch für Seelenheil eines Künstlers auch total gut, das nicht zu haben. Dennoch aber zu wissen, worüber man spricht und dann diese Reichweite wieder zu verwenden. Klar, also du kannst aber trotzdem fragen, ob wir auf projektmäßig in ein Land starten oder was machen, weil wir starten ja jedes Jahr ein neues Land. Ne? Wenn wir zum Beispiel im März, im April, Mai machen wir das neue Projekt in Manila. Klopf, also wenn wirklich alles funktioniert und die Finanzierung steht, machen wir das im April, Mai. da würde ich jetzt schon direkt den fragen, der mich als erstes gefragt hat, das war halt Arvid. Ich würde ihn fragen, willst du mitkommen? Oder hast du Bock? Und am nächsten würde ich halt dann, weil der jetzt der zweite, nächstes Jahr Eduard. Und jetzt dann können wir das machen.
Sehr gerne.
Es muss halt immer nur eine Finanzierung sein und es muss, sag ich mal, am Ende auch was bei rumkommen für AME und für die Schulbildung.
Ja, voll. Das ist super wichtig, dass das kein Ego-Trip wird, der irgendwie jetzt sagt so, ey, jetzt, wow, Manila, hey, da wollte ich eh schon immer mal hin und da mache ich jetzt mein Ding. Also wichtig ist, glaube ich, einfach, aber da sind wir wieder bei diesem Punkt, zusammenarbeiten, kreative Leute zusammenbringen. Ich glaube, die wenigsten Leute, mit denen ich zu tun hatte, die würden jetzt sagen so, ja geil, da fahre ich dann hin und dann mache ich da mein Ding und so. Ich glaube, viele Leute wissen einfach in unserem Umfeld, was auch die Verantwortung ist und was aber auch die Chancen und die Möglichkeiten sind.
Insofern, aber das, glaube ich, kommt auch ein bisschen mit dem Alter. Also ich glaube, dass du mit 23, wo du gerade deinen ersten großen Kunden hast, nicht so denkst, so da fliegst du noch überall hin und scheiß auf CO2 und scheiß auf dies und das. Hauptsache, er zahlt mir meine Filme und ich kann durchballern. Das ändert sich mit der Zeit, wenn du Kinder bekommst und auch einfach mal ein bisschen innehältst und stillschießt und auch vielleicht mal die 35 erreicht hast und merkst, okay, was ist gerade eigentlich mein Goal? Wo geht's eigentlich gerade hin? Dann ändert sich das. Und das merken wir an den, tatsächlich auch wieder an den Kooperationen. So, das sind Leute, die echt gut sind und auch gar nicht vielleicht Awareness brauchen über Startups, Social Startups, sondern die von sich aus irgendwie merken, okay, meine Kompetenz habe ich jetzt für Adidas, Jägermeister und was, ich nenne es nochmal dran, andere Alkoholmarken rein gemacht. Warum nicht für ein Social Startup? Also einfach mal was zurückgeben. Und das kommt, glaube ich, mit der Reife. Und da lege ich halt auch die Hoffnung rein in das Geschäftsmodell von AME, dass auch generell die Allgemeinheit merkt, dass es Zeit ist, zurückzugeben und nicht nur profitorientierte Unternehmen zu das Geld in den Rachen zu stecken.
Ja, voll. Wir nehmen hier ein paar Tage vor der Bundestagswahl auf und ich werde das jetzt auf gar keinen Fall zu einem politischen Podcast werden lassen, aber das nur sei nur da daher gesagt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auf alle gucken und nicht nur auf uns oder das nächste Profitding. Ich meine, wir haben alle zu hustlen, klar, ohne Frage so, und trotzdem sind wir immer noch toi, 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 ich klopfe mal hier irgendwie auf die Spanplatte, in einer sehr komfortablen und wirtschaftlich total gehobenen Position.
Also das ist auch noch, wollte ich sagen, auf deinen Kommentar davor, jedes Mal, wenn man zurückkommt aus den Philippinen oder aus einem Entwicklungsland und du setzt dich hier wieder an den Schreibtisch und du hast ein MacBook vor dir liegen, Samsung und dies und das, so krasse Brands, so das ist, oder du steigst in ein Uber, ich muss den ganzen Namen, oder in ein Taxi, ne, nach Hause, ist alles
ist
so
egal.
Surreal, ja, dass ich 20 Stunden vorher warst du in einem Zimmer, das ist so groß wie deine Spanplatte, meinetwegen, da wohnen die zu 12 drin, das ist so surreal, dass du halt wirklich merkst, du bist das Verbindungsstück gerade zwischen diesen beiden Welten und du und durch AME geht's denen auf der Spanplatte halt besser, indem ich halt das in mein Leben in diese Gesellschaft integriere, ne? Und das finde ich immer so, dass das auch ein ganz schweres, am Anfang war das für mich auch ein echt schwerer Switch, immer wieder zurückzukommen in, hey, lass mal feiern gehen und so. Und ich so, okay, ich habe gerade 50 Euro ausgegeben, Alter, was ist los? Ne? Aber es ist normal eigentlich. Sollte es für uns, ich finde es gut zu feiern. Ich finde es gut, Geld für Alkohol auszugeben und mal locker zu sein. Aber das ist so, wenn man das in so Relation setzt, muss man auch lernen, damit klarzukommen. Weil das ist, ja. Faktisch ist, wir haben halt einfach ein gutes Los getroffen, dass wir ein Geburtslos getroffen, dass wir in so eine tolle Society leben können, ne, und diese Möglichkeiten haben. Leider haben 3 Milliarden, oder ich weiß nicht, die Zahl kenne ich jetzt nicht, das halt nicht. Und darüber muss man sich bewusst sein. Du hättest auch in Manila, in Olandes geboren werden können, on the street. Hätte passieren können, aber wir wurden zum Glück in einem guten Krankenhaus geboren, mit einer guten Schulbildung, Sozialstruktur in diesem Land, ja. Und das ist, glaube ich, diese Privileg, darüber muss man sich in den Entscheidungen halt bewusst sein.
Ja, absolut. 100% und Zustimmung. Und das kann man, glaube ich, nie häufig genug sagen, dass man einfach mal auch innehalten muss und reflektieren muss. Bei all dem Ärger, den man hat irgendwie. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier im Podcast erzählt. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das ist für mich so, war das größte Learning, also eins der einschneidendsten Learnings, das ich je in meinem Leben hatte, das war ein Interview mit Roger Wilhelmsen, der leider auch viel zu früh von uns gegangen ist, der mal geschildert hat, ich glaube, es ging um den Ärger am Bahnhof, wenn mal wieder ein Zug Verspätung hat und wenn dann plötzlich auf der Tafel steht oder die Durchsage kommt wegen eines Personenschadens. Mhm. Und dann sitzt du dort oder stehst dort und ärgerst dich darüber, dass du vielleicht eine halbe Stunde zu spät kommst oder eine Stunde zu spät kommst oder whatever, schaffst es aber nicht, mal drüber nachzudenken und dich zurückzunehmen und zu sagen, oh krass, ey, da hat sich wahrscheinlich wieder jemand das Leben genommen. Was muss das für eine schlimme Situation für denjenigen gewesen sein, dass der keinen anderen Ausweg gefunden hat?
Ja, doch, für die Familie drumherum.
Genau. Und du sitzt dann dort oder ich. Ja, genau. Und wir sitzen dann dort am Bahnhof und fangen an zu fluchen. Und früher hat man noch getwittert und gesagt, oh, scheiß Bahn, weiß ich nicht was. Und am Ende, und das habe ich mir das ist so sehr in meinem Leben implementiert, in meinem Kopf, dieses Mal auch zurückgehen und zu sagen, dann ist das halt so. Die halbe Stunde ist nicht wichtig. Ich kann jeden verstehen, der nach Hause möchte zu seiner Familie, der einen Scheißtag hatte und deshalb auch irgendwie sauer ist oder was auch immer. Aber sich selbst einfach mal und seine Zeit nicht so wichtig zu nehmen und zu reflektieren und zu überlegen, was im großen Ganzen jetzt da passiert ist. So.
Voll.
Ne?
Voll.
Und genauso ist es eben mit diesem Reflektieren bei der Situation, in der wir uns befinden. Natürlich ist XY doof oder schlecht gelaufen oder dann kommt eine fette Rechnung rein oder was auch immer. Am Ende sitzen wir hier mit dem Dach über dem Kopf. Wir haben hier absurde Technik am Start, können uns nächste Woche die nächste absurde Technik holen, weil Fuji wieder eine neue Kamera oder DJI wieder einen neuen Gimbal oder was auch immer und müssen nicht mal groß nachdenken und sagen, nee, das kann ich mir, glaube ich, erst übernächstes Jahr leisten. Nö, mach's halt nächsten Monat.
Auch noch weiter. Also das Problem ist, glaube ich, diese Entferntheit zu dem Problem. Also der Mensch, der sich jetzt vor den Zug geschmissen hat, das ist so weit weg. Hättest du es gesehen, wäre es was anderes. Ich glaube, der Mensch braucht immer so einen Bezug, eine Connection, um halt irgendwie, sonst kann man das sehr leicht halt wegschieben, ne? Ist ja klar. Und das ist, ich wette, dass das auch unter den HörerInnen hier viele Fotografinnen und Reportageleute, Doku-Fotografen gibt, die auch mal in ein Konfliktland oder Entwicklungsland fotografiert haben oder traurige Geschichten oder was auch immer. Der Moment, wo du das fotografierst und das wirklich dein Leben erschüttert und was mit dir macht, zu dem Moment, wo du dann wieder in Deutschland bist und dich über eine Banalität ärgerst. Und dieser Gap, der passiert, der ist ja alltäglich. Und das nimmt man ja keinem, das sollte man ja einem Menschen nicht krumm nehmen. Das ist, glaube ich, auch ein Beschützungsding, weil du sonst wirst ja depressiv. Und das geht ja auch nicht. Du darfst ja nicht, sollst ja nicht depressiv werden. Also es ist schon auch eine Schwierigkeit, da den richtigen Kompromiss zu finden. Aber wenn du dir mal, James Nachtwey, oder ich habe mir letztens wieder den Film Bang Bang Club angeguckt. Ich weiß nicht, das sind die Jungs, die in Südafrika einen Foto-Club zu viert gegründet haben. Einige kennen den, hoffentlich, Leute, das ist ganz wichtig, da Craig Majerowicz, Thiago de Silva, noch zwei andere, zwei haben Pulitzerpreis gewonnen, einer hat sich umgebracht, weil er nach einem Pulitzerpreisbild dem Kind nicht geholfen hat, was gerade vor einem Geier stand und so, also ganz krasse Fotos und die haben die in den Apartheidskampf mit Nelson Mandela und der AKP-Partei fotografiert, ne, Bang Bang Club. Und wenn du dir die Jungs anguckst, die Reportagen, die Gesichtszüge, auch James Nachtwey oder Sebastião Salgado, die sind traurig, Mann. Die haben so viel Shit gesehen, die können das nicht mehr kompensieren. Die gehen in die Bildredaktion und die sind einfach, um denen ist eine Schwere, weil die mal wieder was gesehen haben, was ein Mensch einfach nicht sehen sollte. Und die haben es fotografiert. Und da sind wir nicht. Also ich war nie da. Will ich auch überhaupt gar nicht. Ich kann aber verstehen, dass du irgendwann sagst, Cut, ich kaufe mir jetzt was Neues, damit es mir wieder gut geht. Ich gehe jetzt feiern oder was auch immer, weil du musst dich ja auch davon irgendwie distanzieren.
Ja, voll. Und das soll auch gar nicht wertend sein jetzt für diejenigen Leute, die das nicht machen oder nicht so sehen. Aber ich glaube, es ist ein guter Advice, so da mal drüber nachzudenken und da reinzugehen in sich auch. Ich habe jetzt, was immer so ein bisschen auf meiner Agenda war, angefangen so ein bisschen zu journalen und so und einfach mal sich zurückzunehmen und zu sortieren und zu überlegen, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern, warum kann ich das nicht ändern und wie gehe ich dann damit um und solche Dinge. Ich glaube, das ist total wichtig und das ist auch total wichtig in dieser schnelllebigen Zeit. Also jetzt ist schon wieder Mitte Februar. Gefühlt ist, dass wir uns gesehen haben, ist gefühlt gestern gewesen.
Ja, das stimmt, ja.
So, und jetzt ist schon Mitte Februar, Frühling, dann ist Sommer. Dann reden wir schon wieder darüber, dass wir Weihnachtsgeschenke kaufen dürfen, weil wir es uns leisten können.
Ja.
Und dann geht das nächste Jahr weiter. Und das ist schon verrückt und wichtig, dass man da vielleicht einfach auch mal ein bisschen reflektiert.
Ja, total.
Du bist ja auch Papa von zwei Kindern. Hat das in diesem Projekt bei dir, was ja auch schon vorher da war, was geändert in der Sicht auf die Dinge?
Nee, also ehrlich gesagt war die Motivation und das, was wir gerade schon alles besprochen haben, war schon vorher da. Es ist nur so, dass wenn du ein Startup aufbaust, was gebootstrapped ist, irgendwann halt auch funktionieren muss im Sinne von, ich muss davon leben können. Ich habe eine Familie. Ja, also das ist, glaube ich, eher nochmal ein ganz krasser Punkt, der jetzt die letzten 3 Jahre eher stressig war. Da auch irgendwie in der Kalkulation das halt auch zu beachten, also generell immer zu beachten, aber jetzt auch nochmal, wenn ein Kind kommt, fällt ja eine Einkommensquelle weg, hast du das Elterngeld, das musst du ja irgendwie aufstocken. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Ding, wo eine andere Seriosität reingekommen ist, also einfach ein Pressure. Und was auch ein sehr bewegender, schöner Moment war, als wir jetzt letztes Jahr auf den Philippinen waren, da waren wir mit der ganzen Familie da, da waren wir noch zu dritt, ne, aber jetzt sind wir zu viert, und da war meine kleine Tochter Jona mit in der Community dabei, wo ich das aufgebaut habe, und ich fand das so cool zu sehen, wie meine Tochter in der Community war, in der ich damals gespielt habe, und jetzt gehen diese Kinder aber alle zur Schule. Und die war blond wie ein Engel und weiß und so, und die spielt mit Jason, der auch Künstler ist von uns, und das war so geil zu sehen. Da wurde ich auch echt emotional und habe das dann irgendwie, war für mich nochmal so, okay, alles richtig, ist alles richtig so. Weil ich schon sagen kann, wenn ich jetzt aufhören müsste zu arbeiten oder mir passiert irgendwas oder ich gehe in den Himmel oder so, dass ich sagen kann, ah krass, okay, du hast deine 37 Jahre extrem gut investiert. Das hast du auf jeden Fall was hinterlassen. Das war so ein Moment, das hätte, glaube ich, ohne Kind nicht passiert. Und was auch Kinder verändern, sind, glaube ich, man ist schneller in Entscheidung oder traut sich schneller Dinge zu, weil die Zeit halt auch knapp wird und effizient. Effizienz ist ein wichtiges Thema, wenn du da im Haushalt auch was machen musst und im Alltag. Und deswegen, glaube ich, sind Kinder in jeder Situation, also im Alltag oder in dem, was man macht, immer eine Bereicherung. Oder zumindest bei mir waren meine beiden Kinder auf jeden Fall eine Bereicherung.
Ja. Ja, voll Gänsehaut, was du gerade erzählt hast. Das ist ja, ach, krass. Stelle ich mir unglaublich beeindruckend vor. Voll schön. Ich habe noch ganz viele Fragen mir aufgeschrieben. Ich überlege gerade, ob ich die nächste noch stelle. Und dann, ja, genau so machen wir es. Ich habe noch eine Frage, die kannst du vielleicht beantworten. Dann gehen wir mal in ein erstes. Ne, dann müsstest du noch einmal kurz ich stell einfach.
Mach mal.
Was machen die Fotos von Kindern so besonders oder so anders?
Sie sind intuitiv. Das ist das allererste, was mir aufgefallen ist. Sobald ich, genau, sind intuitiv und sie sind frei von Assoziation, ist ja eigentlich das Gleiche. Das heißt, wenn du erwachsen wirst und als Künstler, als fotografierst, sagst du, oh, kenne ich schon, hat der gemacht und ja, ist so wie und so. Oder in der Uni wurde, die Uni war eigentlich ein Foto machen und dann dann vergleichen mit Gursky, keine Ahnung, ne? Anderen großen Namen, Irvin Penn, und sagen, ah ja, guck mal, der hat irgendwas Ähnliches gemacht, probier das doch mal so. What the fuck? Aber darum geht's überhaupt gerade eigentlich gar nicht. Klar, du musst schon immer besser werden und deine Skills verbessern, aber die Naivität oder das kreative Naivsein, das macht Kinder auf jeden Fall besonders. Es gibt ja dieses Zitat von Picasso, der sagt, als Kind ist jeder ein Künstler, die Herausforderung liegt darin, einer zu bleiben, wenn man erwachsen wird.
Ah, ja.
Das hat er halt gesagt. Und das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Und das macht die Kids, macht die Bilder so einzigartig und in sich aber unterschiedlich. Also jedes Kind macht unterschiedliche Bilder und jedes ist einzigartig.
Ja, total. Ich finde, ein weiterer guter Punkt ist natürlich auch die Perspektive. Sie sind ja einfach auch ein laufender Meter, um das spaßig zu sagen. So, also die Perspektive ist ja auch eine andere. Du hattest es vorhin einmal ganz kurz gesagt. Also was bekommen Sie für Kameras? Sind das Filmkameras, also analoge Kameras, oder sind das, ja, also Film?
Ja, also die kriegen von uns Quick Snaps. Wir haben damals andere Wechselfilmkameras gehabt. Die sind aber kaputt und dann waren Unwetter und dann waren die weg. Und dann haben wir eine Kooperation mit Kodak gehabt und dann haben die uns mal 500 Stück gegeben. Dann haben wir mit Fuji, die haben uns mal 500 Stück gegeben. Und dann haben wir mit denen gearbeitet, weil wir gemerkt haben, die Kinder können das extrem gut bedienen. Und die Resolution reicht für das, was wir brauchen. Und die sind portabel. Und wenn sie kaputt gehen, gehen sie kaputt. Ist egal, ne? Deswegen haben wir uns darauf jetzt fokussiert. Wenn wir jetzt mit einem Panasonic Ambassador, um mal das andere Brand zu nennen, dahin fliegen und dann sagt Panasonic, ey, pass auf, ihr kriegt jetzt hier 10 Cams oder 20 Cams, ja, auf Laie, dann würden wir die natürlich nehmen, ist doch klar.
Ja.
Aber dann auf Gewähr, dass die vielleicht kaputt gehen könnten, ja. Aber warum wir uns halt auch erstmal nicht für so teure Kameras entschieden haben, war am Anfang, und das würde ich dann auch in der fortlaufenden AME bei den anderen Projektleitern auch so machen, dass wir bei Quicksnaps bleiben, weil es ist auch ein bisschen makaber, mit einer Kamera reinzugehen in die Community, kostet knapp 850 Euro oder 600 Euro. Das ist einfach mal 600 durch 20, 30. So, das sind einfach mal 30 Monate Schule. Ja, das bedeutet, diese Kamera sind 3 Jahre. 3 Jahre Schule, da liegt die doch nahe, also ist auch ein Konflikt da drin.
Ja. Ja,
und deswegen haben wir uns eigentlich auch ein bisschen dagegen entschieden, so teure Technik zu benutzen.
Ja, finde ich aber auch total legitim, weil du hast ja auch gesagt, die Kinder kommen ja im Zweifelsfall erstmals in Berührung mit Kameras und dieser Technik, umso leichter und intuitiver das zu ihrer Intuition passt, desto authentischer werden natürlich am Ende auch die Bilder. So. Und ja. Das, ich glaube, einem 8-jährigen, 10-jährigen, 12-jährigen Kind zu erzählen, ja, und das ist die Blende und Verschluss und dann gibt es das Dreieck und dann sind die ja schon raus. So.
Ja.
Insofern, ich habe meinen Kindern, die gucken natürlich auch ewig hier ins Büro immer wieder, dann stehen hier meine Kameras und dann nehmen die sich die und ich habe ganz viele tolle Fotos auch gemacht, wie sie die großen Kameras in der Hand haben, dann geht natürlich auch immer der Puls, weil wenn die runterfällt, fällt die runter. Aber ich habe ihnen so kleine Canon PowerShot irgendwie bei eBay Kleinanzeigen gekauft, jetzt schon die nächste Stufe besser so ein bisschen, aber immer noch so Point and Shoot, relativ günstig. Sie gehen da total easy mit um. Und was mich so begeistert, und deshalb fühle ich auch all das, was du hier erzählst und auch diese Bilder, die wir gleich besprechen, es ist so krass, was die dann sehen, was ich nicht sehe. Ich mache übrigens zwischendurch so 2-3 Fotos einfach
gerne.
Ne, für
ja, also für, ja, genau, ich habe ja auch, das war ja auch die Story mit vor der Kamera. Hab viel auch, oder so konnte AME am Anfang auch sich finanzieren durch Model-Jobs.
Ach echt?
Habe schon ganz früh schon mit 14 angefangen und dann jetzt immer noch. Und jetzt kommst du so in die Daily Range rein und so weiter. Aber da konnte man AME damals mit finanzieren.
Geil. Ja, das ist ja mega.
Ja. Kannst mich buchen. Ey Leute, ihr könnt mich buchen.
Ja, erstmal folgt ihr auf jeden Fall AME, yes, bitte. Genau. Ne? So, das ist wichtig. Und schaut euch auch die Homepage an. Packen wir alles in die Shownotes. Wollen wir, bevor wir einfach weiter noch ins Fragen kommen und so, mal das erste Bild besprechen, was du mir geschickt hast?
Krass, jetzt haben wir schon 41 Minuten miteinander gesprochen.
Ja.
Habe ich doch gesagt, als wir telefoniert haben, das float.
Das float.
Ich hoffe, dass es jetzt nicht langweilig war.
Also für mich nicht. Ich finde es total, total schön, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer das da draußen fühlen und mitnehmen. Also lasst es uns gerne wissen, bitte, wenn ihr das geil findet.
Sehr gern. Sehr, sehr bitte.
Sehr bitte. So, du hast mir 4 Fotos geschickt. Was schätzt du, habe ich mir als erstes Bild rausgesucht von den 4?
Also ich kenne ja unsere Statistiken. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du in unsere Statistik passt, findest du das rote Mahal Kitar am besten. Geil, dein Blick sagt was anderes. Voll gut, I like. Ich rede mit einem außerhalb der Statistik. Dann würde ich sagen, ist es, also wenn ich mir jetzt auch so deine Fotografie zum Vergleich ranziehe, ist es Play With Me. Das Schwarz-Weiße.
Ja. Also ja, okay. Es ist ein ganz knapper erster und ein ganz knapper zweiter Platz. ohne die Bilder wirklich bewerten zu wollen, weil es einfach alles coole Bilder sind, muss man sagen. Aber natürlich könnte man jetzt bei meiner Vita und meinem Interesse darauf schließen, dass auf jeden Fall das Basketballbild auf eins ist. Ja, ist es auch irgendwie, aber das andere Bild, was ich auf die Eins gesetzt habe, habe ich dahin gesetzt, weil ich es einfach so gigantisch finde. Sowohl von der Komposition als auch von den Farben, auch von diesem Ding. Das ist ein neues Motiv für mich. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Mhm. Wenn man durch Instagram scrollt, hat man ja viele Dinge auch einfach schon ähnlich oder so ungefähr mal gesehen. Dieses Bild habe ich nicht gesehen. Es ist das Bild mit den Bananen, Fresh Bananas. Ich beschreibe das mal auf ganz kurz für die Leute, die noch nicht online geguckt haben. Dieses Bild, wir sehen eine Situation eines Straßenverkaufs. Dieses Bild hat einen klaren Fokus und lässt aber auch vieles außen vor. Es ist auf dem Bild oben rechts ein Mann, der aber nicht komplett im Bild ist. Also er ist so ein bisschen zu den Schultern zu sehen und das reicht aber auch. Wir sehen ein, ich schätze mal, Karren-Fahrradanhänger, der ist auch nur halb zu sehen, aber die Ladung auf diesem Fahrradanhänger ist zu sehen. Wir sehen im linken Bildausschnitt einen Zebrastreifen, der von diesem Fahrradanhänger verdeckt ist und auch nicht ganz zu sehen ist. Und im Hintergrund, ganz hinten, sehen wir einen Wald, durchaus ein Wald, der nicht typisch deutsch ist, sondern dann wahrscheinlich auf den Philippinen ist, also sehr, ich will nicht sagen urwaldig, aber grün und dicht und intensiv. Auch den sehen wir nicht komplett. Also wir sehen ganz viele Dinge nicht komplett. Das Framing ist wahrscheinlich so, wie es keiner von uns ad hoc machen würde. Und trotzdem ist es geil, weil es eine Momentaufnahme und ein Bildausschnitt gewählt hat, der so viel Geschichten erzählt. Wir sehen auf diesem Fahrradanhänger, ich würde sagen mal so anderthalb Stauden Bananen. Für diejenigen, die das nicht kennen, Bananen wachsen nicht einzeln an Bäumen, sondern in einem Rudel sozusagen, in Stauden. Und die sind durchaus mit vielen Bananenfrüchten besät. Das heißt, wir sehen hier, ich würde mal so Pi mal Daumen sagen, 35 Bananen auf dem Tisch. Wir sehen in einem silbernen Kasten, das ist wahrscheinlich eine Kühlung oder sowas, aufgeschnitten eine Wassermelone oder zwei Wassermelonen, was auch wieder eine coolen Farbeffekt hat in diesem Foto. Und vorne müsste wahrscheinlich, ich mag es überhaupt nicht, aber vorne müsste wahrscheinlich Ananas sein, wenn ich das richtig interpretiere. Und dieses Bild, also erstmal ist es ja logischerweise ein analoges Bild, das heißt also, es ist sozusagen die Mutter aller analogen Looks. Es ist grainy, es ist nicht perfekt belichtet, aber auch nicht so, dass ich sage jetzt, überhaupt nicht zu erkennen. Wir sehen sehr viele Gelbtöne in diesem Bild, ein bisschen grün, aber als Kontrast auch eben diese rote Wassermelone und auf dem Tisch oder auf diesem Fahrradanhänger steht auch noch eine Waage, mit der dann die Ware abgewogen wird, um dann am Ende den Verkauf zu tätigen. Und der Typ, dieser Verkäufer hat auch noch wiederum ein weißes T-Shirt an, wo die Farben blau, gelb, rot, grün auch wieder vorkommen und sich wiederholen. Also es ist intuitiv, wie du vorhin gesagt hast, einfach sowohl von der Farblehre als auch von der Komposition und vom Look einfach ein total tolles Bild, was ganz viele Vibes transportiert, finde ich.
Total. Du hast das ja extremst gut beschrieben. Habe ich ja schon beim letzten Podcast gehört. Das kannst du sehr gut. Das würde mal Herr Düder bei mir sagen, eins setzen. ja, das stimmt. Also da gibt von meiner Seite aus gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Vielleicht noch den Punkt, den du ganz am Anfang nochmal wichtig fandest, ist so die Perspektive. Also es ist schon noch so diese unsere Hüfthöhe, ne? Also ja. Dass der Augenhöhe ist so ein bisschen über Karren, über die Ablagefläche des Karrens. Hat das Kind vielleicht die Kamera wirklich auf dem Kopf oder Kopfhöhe so gehalten. Das kann man noch auf jeden Fall erkennen. Und was mich auch überrascht, ist die Komposition selber. Also da gibt es verschiedene Ebenen. Ja, die erste Ebene ist halt der Wagen, dann kommt die Straße, dann kommt der Urwald. Der Zebrastreifen, den du beschrieben hast, der hat so eine Flucht nach hinten, der das Auge dann auch zu diesem Urwald lenkt. Und ich finde, Ich will jetzt John Briggs auf jeden Fall unterstellen, dass er das so fotografiert hat. Die Frage ist immer, warum halt da nicht anders fotografiert, ne? Immer Umkehrschlussverfahren auch. Und das finde ich sehr auch noch ja eine sehr schöne Beschreibung. Witzig ist auch, dass wir, wenn wir hinten dann das Bild angucken bei Fresh Bananas, gibt es diese Reling hinten, also diesem, was ist das, der Zaun, ja?
Ah ja.
Und dieser Zaun taucht wieder auf anderen Fotos auf, von einem anderen Kind. Also wo du halt merkst, okay, die laufen da wirklich rum und fotografieren, Mann. Das ist so cool, dass du so verschiedene Objekte dann irgendwie wiedererkennen kannst.
Ja. Wie ist das für dich und euch? Also wie läuft dieser Prozess ab? Ihr sammelt dann irgendwann die Kameras wieder ein und gebt sie in ein Labor zum Entwickeln. Mhm. Wie guckst du dir dann die Ergebnisse an? Also was sind das für Momente?
Also erstmal kommt mir eine Frage, vielleicht kann das dann auch die Community oder kannst du das beantworten. Wir nehmen die mit nach Deutschland wieder, die ganzen Quicksnaps. Wir haben das damals in Manila entwickelt und so, weil wir am Anfang noch eine Kuration mit den Kids machen wollten, aber das ist im Prozess krank. Das schafft man nicht, dann da die Kontaktbögen durchzugehen, alle Kinder wiederfinden. Das ist nicht machbar bei 40 Grad Hitze. Deswegen haben wir uns entschieden, wir packen das ein und machen dann in Deutschland das. Jetzt meine Frage, Röntgen, Quicksnaps, geht das klar? Weil ich habe echt, jedes Mal fragt die Frau mich, warum haben Sie denn 130 Kameras in Ihrem Rucksack?
Ja.
Was denkst du?
Also Interesse? Ja, ist eine Frage, die immer wieder kommt, auch die immer wieder hier an den Podcast kommt, über die Hütte zum Beispiel auch immer wieder erzählt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, sehr, sehr gute Röntgensicherheitsgeräte, die kamera-safe sind, bei denen es kein Problem ist. Das steht sogar auch dran. Also das können Fotografen und Fotografinnen sogar auch erkennen. Jetzt ist die Frage, ob das in Manila, auf den Philippinen oder so in der Technik schon so weit ist. Das weiß ich nicht.
Ich muss gerade so lachen. Das können sogar Fotografen erkennen. Besonders blöde Künstler. Steht da so drauf, so hier könnt ihr durch.
Kam das so rüber? Das tut mir furchtbar
leid.
Nein,
das war so witzig. So als würden die gewisse Beschilderung brauchen.
Ja. Nee, aber es ist tatsächlich so ein Aufkleber, der da dran steht, irgendwie filmsafe. Und dann ist es überhaupt gar kein Problem.
Habe ich sogar schon mal gesehen, ja.
Ja.
Okay.
Und ansonsten kenne ich das nur so, dass wenn du mit analogen Filmen travels, du immer die Möglichkeit hast und das auch 99% der Beamten und Beamtinnen, die da stehen, durchwinken lassen. Die machen dann da diesen Sprengstofftest oder sowas mit. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, nein, dieser Film muss jetzt gescannt. Bei der Euro hatte ich das tatsächlich. Wow. Zu einem Venue zu kommen, war bei der Euro, du musstest halt auch als Journalist und Fotograf musstest du dich immer durch so ein Sicherheitsportal beamen sozusagen und da gab's auch diese Tracker und da habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, in Leipzig, glaube ich, war das mal eine Diskussion mit jemandem gehabt, der gesagt hat, nein, und dann habe ich ihm gesagt, gut, aber dann werden diese Aufnahmen leider vielleicht schlecht, das ist ja auch nicht gegeben, dass ne jeder Film dann dadurch einfach zerstört wird, die Wahrscheinlichkeit ist da. Und wenn du einen Film irgendwie durch fünfmal durch so ein Röntgenbums haust, dann sieht's halt schlecht aus, aber. Mhm.
Ja. Ist halt auch so, ist da jetzt das schon passiert? Wären die Filme anders bei uns jetzt? Werden jetzt die Scans der Bild, weiß ich jetzt nicht, ne? Weil der Rucksack, der wird dann immer da durchgeballert, die gucken dann auch total suspekt, dass jemand da so gestapelt die Quicksnaps hat, ist das ein Spion, was macht er damit? Da musst du denen das erklären, was du da machst und blablabla, ah, ist ja toll, ist ja super, was ihr macht und so, dann sind die auch interessiert. Aber ja, nochmal zum Prozess zurück, also wir fliegen zurück und wir haben eine Kooperation mit Carmen Cita, das ist ein Fotolabor aus Valencia in Spanien. Ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen aka Safelight oder Chrome, so in die Richtung. Die haben uns angesprochen, tatsächlich sogar bei Chromeland, bei der Fotopia, und fanden uns total cool, was wir machen, weil wir auch im Chromeland mal einen Stand hatten innen drin. Und da hat sich das dann aufgebaut und die machen jetzt zum zweiten Mal unsere Filme letztes Jahr, also haben die schon jetzt dieses Jahr wieder. Und da habe ich gerade eine Mail bekommen, dass die jetzt ready sind, die Scans, und wir sie jetzt angucken können. Ich mache das dann nächste Woche, weil dann ist das für mich ein Tunnel. Dann gibt es eine Kuration, ne? Also wir gucken uns das an, dass was sind so die Bilder irgendwie, die wir kuratieren, suchen wir dann aus. Da gibt es verschiedene Aspekte. weil wir jetzt nicht immer dreimal dieses gleiche Motiv nehmen wollen, weil die Kinder laufen ja auch mal gemeinsam, machen tak, 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 das Gleiche, sondern wir versuchen schon sowas zu machen, wo Menschen dann auch das kaufen wollen würden. Oder dass wir darüber sprechen können. Ne? Das ist dann auch eine Kuration, die mache ich tatsächlich. Das ist mir auch ganz wichtig, dass das auch in meiner Hand bleibt. Und was wir dann machen, ist, die High-Res-Scans werden dann halt über ein Preset halt ganz normal entwickelt. Also da machen wir keinen Schabernack. Das wird wirklich nur, bleibt auch im 2:3-Ratio. Manchmal, wenn wir mal ein bisschen cutten, also mit 4:5 oder sowas bei Auftragsarbeiten. Aber das ist der Prozess. Und wir versuchen immer, dass jedes Kind ein Bild hat, mit dem man dann es auch stolz ist, ne, dass es die Schule dadurch finanziert hat. Aber ist nicht immer möglich.
Ja. Die Geschichte ist ja so, dass ihr nicht nur jetzt das Bild dann habt, sondern ihr erzählt ja auch auf der Website und bei Instagram auch die Geschichte des Kindes, des Fotografen. Ne? Also wenn wir jetzt über das Bananenbild sprechen, dann, du hast ihn gerade schon erwähnt, John Briggs, 6 Jahre alt, und er erzählt dann so ein bisschen auch seine Träume und seine Wünsche. Das heißt also, nicht nur wird das Bild erlebbarer dadurch, dass wir den Fotografen oder die Fotografin kennen, sondern auch das, womit dieser Bildverkauf sein Leben sozusagen vielleicht verändert so ein bisschen, ne? Und seine Träume erfüllt.
Und ist das super wichtig, dass man nicht nur das Bild sieht, sondern auch den Bezug zum Künstler, der Künstlerin schafft. Da ist eine Story dahinter. Hinter jedem Bild ist halt einfach eine Story. Und das ist wichtig. Und ich glaube immer noch, dass wir es nicht richtig transportiert bekommen, weil es halt so schwierig ist, über 3-4 Sätze da irgendwie und ein Artist-Interview das transportiert zu bekommen. Aber ich glaube, es gibt einen guten Eindruck, wer der Künstler, die Künstlerin ist. Wir machen halt ein Artist-Interview, wo wir wirklich so Fragen stellen. Da gibt es auch gar keinen richtigen Fragenkatalog. Das ist ja so, wer bist du? Was sind deine Träume? Erzähl mal, was hast du fotografiert? Was sind deine Hobbys? Wer ist dein Freund? Gehst du gern zur Schule? Einfach, ne? Wir wollen diese Menschen kennenlernen. Du als möchtest doch wissen, wer hat einfach das Bild geschossen? Und dann gibt es nochmal so eine Art Sentence, nennen wir das, dass sie nochmal handschriftlich schreiben. Ich möchte, wenn ich groß bin, das und das, damit wir auch immer wieder das denen auch zeigen können. Ja, also das ist eigentlich deren Traum ist und wir immer Bezug zu der Anfangsposition beziehen. Und dann haben wir auch Content-Formate, wo wir regelmäßig berichten, was ist aus John Briggs, wo steht er gerade, was macht er gerade, damit wir die Künstler immer im Vordergrund halten.
Ja, stelle ich mir aber auch auf der einen Seite total schön vor, auf der anderen Seite bestimmt auch schwierig, oder? Also nicht jede Geschichte geht ja gut aus, auch von den Kindern, die ihr wahrscheinlich begleitet, oder? Gab es schon so Sachen, wo du sagst so, puh.
Ja, das hast du auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt 100 Kids bei uns, dann gibt's da, würde ich schon sagen, fünf Kinder, die nicht jetzt mehr bei uns sind. Da ist vielleicht die Mutter gestorben, das Kind muss doch arbeiten gehen, die sind wieder aufs Land gezogen, weil sie dort in der Farm arbeiten müssen. Das gibt es, diese Cases haben wir. Du hast auf den Philippinen eine ganz krasse Drogenabhängigkeit, so dass die Eltern einfach mal in den Knast gehen, ohne großen Trial, ohne große Gerichtsverhandlung, gehen in den Knast. Das will ich jetzt hier auch nicht weiter ausbreiten, das ist ein politisches Zustände, das ist deren Case so, aber das hast du und dann denkst du dir so, fuck, du hast eigentlich voll was aufgebaut und dann kurz vor Highschool-Abschluss schwuppdiwupps arbeiten gehen, ne? Das haben wir, aber das heißt ja nicht, dass wir dann den anderen 95 Kids da irgendwie nicht weitermachen, ne? Aber du musst halt damit auch arbeiten können, genauso wie, was machen jetzt 100 Kids von 250 Millionen? Macht das überhaupt den Braten? Macht das überhaupt einen Unterschied, ne? Ja, auf jeden Fall. Was wäre denn nämlich, wenn nicht? Und was hat das noch für Potenzial, wenn es weitergeht? Aber die Stories hast du, damit muss man leben. Ich freue mich auch, dass wir jetzt Fieldworker vor Ort haben, dass ich das nicht immer aufsaugen muss, so, um dann halt irgendeine rationale Entscheidung treffen zu müssen. Aber wir haben diese Probleme. Ja. Ja. Weil wir auch, wenn wir Kids aufnehmen, ja auch für 12 Jahre. Ne? Also wir nehmen halt lieber 10 auf, dann für 12, anstatt 100 für ein Jahr. Weil dann hast du eine Qualität drin, bis zum Schluss. Und wenn du die Kids so lange betreust, dann lebst du die Stories. Und weißt du, was passiert mit denen, dass die weg sind, dass da was passiert ist, Vater wieder im Knast. Vielleicht die eine ist leider wieder zum Syndikat abgerutscht. Was bedeutet eigentlich Prostitution? So, das ist dann so. Da muss man auch dann leben können. Und da ist auch wieder diese Dokumentationsfotografie eine gute Schule gewesen, dass man weiß, dass diese Probleme real sind.
Ja, voll. Du hast bei diesem Bild jetzt noch dazu geschrieben in der WhatsApp für mich, ist ein Bulli und wir haben ihm nahegelegt, sein Talent anders zu nutzen und viel mit ihm gesprochen. Was genau meinst du damit?
Ja, also John Briggs haben wir kennengelernt. Beim Fotoworkshop war der eher so aufgewecktes und happy Kind und so weiter, ne? Das finden wir ja gut. Und nachdem wir dann ihm das Bild gezeigt haben, ein halbes Jahr später, und auch gesagt haben, dass das sich gerade zum Bestseller hin entwickelt, also ist wirklich Top 3 jetzt auch bei uns, haben wir ihn so ein bisschen beobachtet und haben gesehen, dass er total der Mobber war. Der hat die Kids richtig gemobbt, da in seiner Clique. Und das fanden wir natürlich nicht gut. Ja. Also ist nicht unser Bildungsauftrag, da irgendwas zu tun, aber ich fand das cool, dass wir dann auch zu ihm hingegangen sind und haben gesagt, guck mal, dein Foto hat so viel Aufmerksamkeit, da kannst du richtig stolz drauf sein. Dein Selbstwertgefühl kann man, also ich habe das so sinngemäß gesagt, das ist total toll für dich und das macht was mit deinem Selbstwertgefühl. Du hast dadurch selbst die Schule finanziert, weil Bullies sind ja häufig aus Komplexen blöd oder weil sie unsicher sind und so weiter. Da hat man auch schon gemerkt, dass er da auch sehr stolz war, weil dann auch die Kinder kamen und gesagt, oh, zeig mal, wie cool ist das denn und so. Und das fand ich schön, weil das der Fotografie auch nochmal so einen schlichten Charakter hatte. Ja, also nicht nur Bildung finanzieren und stolz sein, sondern auch ja, Interesse wecken bei den anderen und vielleicht dadurch sogar Freundschaften schließen. Und das fand ich halt total cool, dass zu diesem Bild diese Anekdote, weil das er es auch gar nicht nötig hat. Er hat sowas Tolles geschaffen. Man weiß jetzt die Gründe nicht, warum er das macht, so, ne? Aber das haben wir ihm nochmal einfach nahegelegt, auch in so einem entspannten Gespräch, so. Das brauchst du nicht. So, du kannst eigentlich eher Fototutor werden, Junge. Mach mal lieber das, so, ne? Auch, das ist ja auch passiert. Wir haben ja bei dem anderen Artwork, wir können auch gerne zurückgehen, wieder auf Fresh Bananas, aber wir haben bei dem anderen Artwork Play With Me, John Winston, der ist ja jetzt schon 16 oder so, macht er ja gerade schon dieses Jahr die Highschool, das ist ja das Geile, macht der jetzt Highschool-Abschluss und der hat auch bei manchen Workshops geholfen, also den Fotoworkshop zu machen. So auch Tutor zu sein und da mitzumachen und was zurückzugeben und zu helfen, was schöner Side-Effekt ist, dass dann da die Kurve sich auch schließt wieder.
Ja, du hast es schon angesprochen, das Bild, da müssen wir natürlich dann jetzt einmal reingehen. Ich beschreibe das mal und da sind wir Philippinen, Manila, da schlägt mein Basketballherz höher, denn da sind wir, in Anführungsstrichen, also Deutschland Weltmeister geworden. Deshalb ist das eine sehr, sehr gute Verbindung und du hast den John Weasley gerade angesprochen, der möchte Basketballer werden wie sein Vater und auf den Philippinen und Manila ist Basketball riesengroß. Mhm. Also das ist da echt eine Sportart und wir sehen hier ein Bild, schwarz-weiß hast du vorhin schon gesagt und das ist ein Bild, es ist ein Action-Shot und auch überhaupt nicht perfekt, aber dadurch einfach sehr geil anzusehen. Wir sehen eine Straßenszene, in der im Vordergrund oder das Motiv dieses Bildes sind zwei Jungs, die Basketball spielen. Wir sehen einen Jungen vorne links, der gerade dribbelt, der hat den Ball oben relativ weit hoch in Kopfhöhe und man sieht links von ihm einen anderen Jungen, der ihn gerade wahrscheinlich verteidigt. Die spielen so ein bisschen, der will wahrscheinlich den Ball abluchsen. Die haben viel Spaß. Man sieht Lachen, man sieht Freude. Man sieht aber auch eine sehr dolle Dynamik, eine leichte Unschärfe in dem Bild. Da kommen natürlich dann diese Kameras auch an ihre Grenzen. Aber das tut diesem Bild nichts ab, muss man sagen. Und dann sehen wir im Hintergrund ein Haus, so im Anschnitt. Und da tummeln sich dann weitere Kinder und ich glaube auch ja Erwachsene, ich weiß nicht, aber ich glaube der Dude, den man da so ein bisschen sieht mit einer Cappy, der ist wahrscheinlich ein bisschen größer in weißen T-Shirts, die sind von der Situation gerade so ein bisschen unbeeindruckt, aber das macht diese Situation aus und vorne rechts im Bild sieht man wahrscheinlich einen Finger vor der Linse, der so ein bisschen unscharfen Vordergrund macht, was technisch jetzt einfach dann eine schlechte Umsetzung ist, aber totaler Blödsinn, weil das ist natürlich einfach auch ein cooles Element in diesem Bild. Es gehört ja quasi mit zur Bildgestaltung, macht dieses Bild auch nochmal cooler anzusehen, muss man sagen, weil es nochmal so einen Effekt hat, der da mit reinspielt. Wir sehen auch, das könnte tatsächlich sogar auch vom Röntgen sein. Wir sehen in der Mitte des Bildes so einen Strich in der Entwicklung, ich weiß nicht genau, ich zoome mal ein bisschen ran, aber I don't know, vielleicht ein Filmfehler oder sowas, macht aber auch nichts, gibt dem Bild sogar nochmal so ein bisschen irgendwie so einen alten Punch, weil wir sehen ja auch, gucken gerade auf ein Schwarz-Weiß-Bild, auch mit viel Grain drin und so. Ganz cooler Action-Shot, komplett anders als Fresh Bananas. Nicht nur dadurch, dass es keine Farbe hat, aber dadurch, dass es einfach auch Motion ist und viel intensiver in der Bewegung. Aber was sie beide gleich haben, ist einfach erstens die Perspektive und zweitens, dass es eine Szene ist, eine Straßenszene.
Voll. Auch wieder nichts zu ergänzen. Also nochmal, wegen dem Finger, den Punkt würde ich aufgreifen. Ich finde, dass technischer Fehler, klar, sollte man nicht machen, aber in dem Case, und wir haben ja viele Bilder, wo die Finger drauf sind, es passt, ich weiß nicht warum, aber es passt in die Komposition. Also wenn der Finger nicht da würde, das Bild halt nach links kippen, da ist zu viel Gewichtung auf der linken Seite. Es macht einfach total Sinn. Und das hast du ganz häufig. Und ich stelle mir immer die Frage, ja, ist das jetzt Zufall oder, keine Ahnung, bei vielen Ebenen bei den Bildern. Ja, und ich finde auch einfach, diese Dynamik, einfach diesen Moment festzuhalten, der Körper fällt gerade nach vorne, der gleich puncht den Ball nach unten, der ist diese Körperschräge, ne, so auch von links unten nach rechts oben, das ist einfach, auch in der Roll waren drei Bilder davon. Also das war wirklich, er wusste, dass da dieser Moment gleich passiert. Ist auch Basketballer. Ja. Das ist auch nochmal ganz cool. Er wusste, dass das gleich passiert. Er hat es nicht so klack, 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 sondern er wusste, okay, da ist der Korb, der geht immer rechts rum, der zieht am Gegner rechts vorbei und dann zieht er nach innen. Das wusste der. Und das finde ich, ist geil. Ist
einfach geil. Voll, absolut. Und ich meine, bitte, mach du erst.
Als Reportagefotograf, ne, du beobachtest immer, versuchst das zu verstehen, dein Gegenüber, ja. Was ist so die Mechanik? Wie bewegt er sich? Und dann weiß ich, er wusste, wie er läuft. Ja, also, das unterstelle ich jetzt mal den FotografInnen, dass sie das wissen, was das bedeutet. Denn wenn Nicht-Fotografen betrachten eher nicht so, die sehen das fertige Ergebnis. Aber auch dann nochmal die Arbeit und das Verständnis für das Foto zu sehen, was das Kind hatte.
Ja. Total. Ich auch wieder etwas, was wir in unserer westlichen Welt mitnehmen, was die Kids dort wahrscheinlich nicht so haben. Aber ich erinnere mich daran, Sesamstraße geguckt zu haben früher. Und ein Lieblingssegment der Sesamstraße, wenn der vorkam, war, ich weiß gar nicht, ob das mit Grobi war oder wem auch immer, diese Momente, da wurde irgendein Bild gezeigt und dann wurde uns die Aufgabe gestellt, was passiert als nächstes? Und dann mussten wir in unserer Fantasie die Geschichte, die auf dem Still sozusagen von den Sesamstraßenfiguren gezeigt wurde, mussten wir in unserer Fantasie weiterentwickeln und die wurde dann aufgelöst oder erzählt so. Und das ist ein Teil einfach der Reportagefotografie gewesen, was ich früher einfach auch schon geliebt habe, nämlich dieses Beobachten und Überlegen, was passiert als nächstes. So, be ready for the shot.
Krasse Analogie, okay.
So, genau. Also,
ja, voll. Das finde ich auch, fand ich auch bei Reportage das allerbeste. Erstmal so vom Gefühl her, du kriegst irgendein Signal, du verstehst, da ist jetzt irgendwas. Dann das zu verstehen, da irgendwie auch so rumzustreunern und so irgendwie zu irgendwas, was ist denn das, was ich gerade gut finde? Weil ich verstehe es noch nicht. Und dann zu überlegen und das dann zu sehen und dann vielleicht sogar auch eine Einladung zu bekommen von deinem Sujet, was sagt, komm ran auf den Meter, alles cool, kannst bei der Family knipsen, ne? Das fand ich auch, die Fotografie selber, das Foto selber machen, ist cool, ne? Aber ich glaube selber, diese psychologische Vorarbeit, das hat mich immer so fasziniert, diese Einladung zu bekommen, nur durch so Augenbewegung, okay, komm, ist okay, kannst mein Baby fotografieren, komm ran.
Ja.
Ne, das fand ich immer so cool. Und natürlich später dann auch bei Podcasts die Bildbearbeitung. Das sind so die zwei Steps, so in Ruhe sich zurückziehen, mit Kaffee, Bildbearbeitung, das fand ich auch immer sehr geil.
Ja. Ich finde ja, da reden wir auch sehr häufig hier drüber und das war ja auch Teil meiner Workshops bisher immer so dieses Begegnungen, ne? Es ist ja im Prinzip genau das, was du sagst, diese reportagige, auf Leute zugehen, Leute beobachten, auf die Einladung oder auf das Okay zu warten und im Zweifelsfall auch mehr als nur ein Foto am Ende raus zu generieren, sondern vielleicht auch ein cooles Gespräch, ein Kompliment, jemandem irgendwie seinen Tag durch ein gutes Gespräch oder durch gute 5 Minuten zu verschönern, vielleicht auch sogar in Erinnerung zu bleiben, zu sagen, hör mal, letzte Woche, da war dieser Typ irgendwie, das war irgendwie total schön. Jetzt schickt er mir auch noch das Foto oder was auch immer so, ne?
Ja,
das ist,
finde ich auch,
eine total tolle Sache, die mit einhergeht mit dieser Art der Fotografie im Prinzip.
Oder mal ein anderes Element der Verbindung von
genau.
von Fotografie, was das schaffen kann.
Ja. Was ich total
krass... Ich muss sagen, also ich wurde letztens war mit meiner Tochter im Park und dann sind da auch so 2-3 Leute rumgeschlichen, haben Fotos von uns gemacht, weil wahrscheinlich sah es witzig aus oder sah cool aus, weil die auch, meine Tochter hat selbst fotografiert und zwar mich und bla. Und ich habe das gesehen, ich sehe das, dass die gerade mich fotografieren, ne? Und da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Finde ich das jetzt cool? Mhm. Finde ich das nicht cool und so? Und dann habe ich so ein bisschen gewartet und habe geguckt, ob die professionell sind. Ja, wollen die jetzt einfach nur einen Snap so oder sind das wirklich Fotografen, die respektvoll mit mir und meiner Tochter umgehen? Und habe die angesprochen. Ich habe gesagt, ja, okay, cool, ich habe denen dazu Bilder gemacht, das zeig mal bitte so, ne? Und dann habe ich aber erstmal gesagt, ich bin auch Fotograf, kann ich das mal sehen, weil mich interessiert das. Und dann waren die wirklich gut, ich habe dann auch gelassen und ich freue mich total, weil ich das Bild dann bekommen habe. Aber ich fand das ein bisschen, also da ist man glaube ich auch ein bisschen, natürlich mit seinen Kindern so ein bisschen vorsichtiger und so, weil man durch die Medien geht ja auch immer viel schnell, kann ja auch viel passieren. Aber ich fand, ich habe mich am Ende auch so ein bisschen geehrt gefühlt, dass er uns ausgewählt hat, weil das wirklich ein guter Fotograf war, uns da seine Zeit und Kunst zu schenken. Und ja, fand ich toll. Also immer nur so auch mit Respekt. Die Leute merken, wenn die riechen das, ob du das Foto haben willst oder ob du wirklich interessiert bist an der Situation. Und das ist auch nochmal so ein Ding.
Ja, fühle ich total. Also gerade da, wo es mit Kindern, mit unseren Kindern auch so ist, da habe ich auch immer sehr, sehr große Bauchschmerzen, weil unsere Kinder finden auch Social Media mäßig und so überhaupt gar nicht statt. 0,0. Ja. Da legen wir ganz klar den Finger drauf und sagen, das machen wir nicht. Auch wenn wir irgendwie, keine Ahnung, Schulveranstaltungen haben und da sind Eltern, die fotografieren, dann sagen wir auch immer so, die Bilder kommen nicht ins Netz. So, das ist einfach, das entscheiden nicht wir. Also wir entscheiden jetzt erstmal für unsere Kinder und unsere Kinder entscheiden dann irgendwann, wann sie und ob sie überhaupt irgendwann mal Bilder im Netz von sich haben wollen. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist so, ich finde immer so, dieses Sneaky-Fotografieren ist wichtig, um die Situation nicht zu zerstören, aber es gebührt auch der Respekt am Ende, finde ich, offen darauf, auf euch dann zuzugehen und zu sagen, hey, wir haben euch gerade fotografiert, hoffentlich ist das fein für euch, schaut mal, das sind die Bilder. So, das wäre, ich weiß, dass das immer so ein schwieriger Gap ist zwischen, hey, Street Photography ist Kunst und wir machen das jetzt einfach und es ist irgendwie so von der Kunstfreiheit gedeckt, in Deutschland ja nicht, aber in Holland. Und
echt? Street Photography ist in Deutschland nicht Freiheit, Kunst?
Ist das Recht, das Persönlichkeitsrecht steht über dem Kunstrecht an der Stelle.
Aber es ist ja auch wichtiger, also du darfst ja fotografieren, du darfst halt nur nicht zeigen und veröffentlichen.
Genau. Ne?
Also das ist ja immer so der Case, das, was ich so witzig finde. Du darfst keine Fotos machen, doch darf ich, aber ich darf es niemandem zeigen, Kollege.
Dann ist halt die Frage, was machst du mit dem Foto?
aber, ja, richtig, genau.
Genau. Aber das
also
ist
ich weiß, ihr kennt ja wahrscheinlich Joel Meyerowitz. Ja, habe ich richtig ausgesprochen.
Ja.
Und es gibt auch einen anderen Street Photographer aus New York, der halt mit Flash ins Gesicht, also man muss ja schon fast sagen, in die Fresse. Ja. Und mit viel Bruce Gilden vielleicht heißt er, glaube ich. Also mit Schlägerei und Stress danach und so. Und da muss ich sagen, da ist bei mir so No-Go, so, finde ich, geht gar nicht. Aber wenn du die Bilder anguckst, ist es auch irgendwie eine Dokumentation. Es ist wichtig, das zu sehen, ne? Aber wenn er das bei mir machen würde, würde ich auch ausrasten. Das wäre für mich auch No-Go. Obwohl ich, sage ich, so Verständnis dafür haben sollte, weil die Art und Weise, wie er es macht, ist so respektlos und aggressiv. Man weiß nicht, ob er das jetzt für die Kamera macht, weil die gerade am Rollen ist oder ob das wirklich sein Style ist, aber ja. Aber auch, vielleicht hört er ja zu, auch, ich lasse es nicht.
Sag's doch.
Nee, also ich habe ja im Studio mit Peter Kahn, so, wir haben ja auch viel gefeiert, ne? Und ich weiß, wenn ihr ihn kennt und seine Fotografie ist sehr, sehr nah und direkt, wird nicht obszön, weil ich finde es eigentlich nicht obszön, aber andere würden sagen, es ist obszön. Er hat halt immer drauf gehalten, egal was war, er hat immer drauf gehalten. Er hat gar keine Scham. Das hat ihn, glaube ich, auch dahin gebracht, wo er jetzt ist. Er hat auch ganz lang für Interview Magazine war der AD so und hat dann auch da die ganzen Cover und dies und das geschossen. Adidas als Converse, Großkunde von ihm. Das hat ihn, glaube ich, auch dahin gebracht. Aber wenn ich mir die Situation überlege, der hat bei mir drauf gehalten, die haben mir mal bei einer Party Chilisauce ins Gesicht geballert und er hat mir nicht gesagt, dass das Chilisauce ist. Ey, das ist doch so krass. Das war die schlimmste Chilisauce. Das gibt da so einen Namen für diese Soße. Die war in meinem Gesicht. Und dann hat er drauf gehalten. Ich habe gedreht, es hat blüht alles immer so drauf. Und der hat sich dann menschlich später um mich auch drum gekümmert. Ne? Aber das war halt einfach sein Style. Und ihm nimmt man das nicht übel, weil der authentisch ist. Er hat das dann auch alles erklärt und gezeigt und dann war er wieder menschlich. Aber in dem Moment immer drauf gehalten. Ja, ich glaube, er hat aber auch auf Partys und so, wo Leute ihn nicht kannten, hat er auch kassiert. Das habe ich auch schon beobachtet. Also das gehört dann auch dazu, ne?
Ja. Ich habe gerade mit unserem What's the Story Podcast Account vor 2 Tagen oder so mal ein Reel geteilt, das genau das ist. Ich zeig dir das mal ganz kurz hier in die Kamera. Mhm. Vielleicht kannst du es sehen.
Ja, ja, das ist das. Ah ja. I don't ask people if das I ist das, genau. Pictures. Das ist ja, wie ist denn das? Time to hide the real sales behind the fake smile. And I don't give a time to guess into unnatural pose. Yes, I can get in trouble. But that's the price I'm willing to pay for my photos.
Der heißt Tschaikowski.
Ja, und das ist auch ähnlich, sag ich genau. Mal. Ja.
Und er sagt halt, er gibt halt einfach, er geht auf die Leute zu, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Ich teile das dann auch nochmal, wenn die Folge hier rauskommt. Was ihr da verpasst habt, ist, der geht einfach mit einem Blitz und der Kamera auf die Leute zu und ballert denen das ins Gesicht. Und er sagt denen halt, ich gebe ihnen nicht mal eine Millisekunde zu reagieren. Und das ist seine authentische Art, dann zu porträtieren. Und ich sag das genauso wie du. Also das ist auf der einen Seite hochgradig unverschämt und frech und auch schwierig, aber die Bilder sind natürlich überragend, muss man auch sagen.
Ja, das sehe ich ganz genau so wie du. Es gibt halt, die Bilder sind überragend und es gibt aber Situationen, da würde ich sagen, okay, das ist jetzt Break, das ist eine Grenze. Ja. Hier nochmal angelehnt, guckt euch den Film Bang Bang Club an, der läuft bei einem Streaming-Anbieter.
Sag's
ruhig. Ich habe auch ein Buch, das Buch gelesen. Das ist... Du musst später selber klarkommen mit deiner Situation, was du fotografiert hast. Punkt. Wenn dein Gegenüber mit dir klarkommt, komm mit dir selber klar, alles cool. Menschen wird das interessieren, die Bilder, das wollen die sehen. Und das so muss halt jeder da miteinander agieren. Ja, also man merkt schon, wir könnten sehr, sehr, sehr lange reden. Ich merke das gerade, weil es, glaube ich, echt so kontroverse Themen sind und Themen da auch immer so sich andere Sichtweisen miteinander teilt. Aber lass uns nochmal zur AME zurückkommen.
Genau. Ich würde jetzt das nächste Foto sagen, das ist das letzte Foto, was wir besprechen, weil wir gucken schon auf 1:15 roundabout und dann guckt ihr euch die anderen Fotos bei AME auf Instagram und auf der Website an und wenn ihr mögt, bestellt ihr auch einfach Fotos, weil ihr könnt auf deren Shop, auf eurem Shop könnt ihr die Fotos bestellen und mit 20 Euro ermöglicht ihr 1 Monat Schule. So,
ja,
also das sei nochmal hier gesagt.
Genau, also wir haben ja auf dem Shop Poster, Postkarten, auch Poster im Rahmen. Es ist so, dass, nur um die Zahl ganz kurz richtig zu stellen, wir haben 20 Euro kostet 1 Monat Schule, aber natürlich, wenn wir ein Poster für 17,50 Euro verkaufen, müssen wir natürlich halt auch die Produktionskosten bezahlen, wir müssen den Versand bezahlen etc. Das heißt, am Ende des Tages bleiben circa 5 bis 6,50 Euro für die Schulbildung. Das heißt, ein Poster für 17,50 Euro macht eine Woche Schule. Mhm. Ein Poster im Rahmen in verschiedenen Größen macht ab 2 Wochen Schule und so haben wir das halt aufgebaut. Eine Postkarte macht 1 Tag Schule, weil das ist dann immer noch das, was übrig bleibt, weil wir müssen natürlich unsere Sachen finanzieren, das Ganze.
Ja,
genau.
Das dröselt ihr ja auch auf der Website sehr transparent auf, ne? Also für alle Leute, die, was du ganz am Anfang gesagt hast, so, ist das wirklich alles koscher und so, schaut's euch an. Da ist es aufgedröselt, was mit dem Geld passiert in einem Kuchendiagramm. Ich habe Mathe abgeschworen, aber selbst ich habe es verstanden.
Und auch einfach anrufen, das ist uns ganz wichtig, wenn Fragen sind. Also nicht gleich irgendein Bash starten oder irgendwie blöd kommentieren, sehr gerne erstmal fragen so, weil das ist auch, sag ich mal, ein bisschen komplex, was so nur Urheberrechte, dürfen die Kinder die Bilder überhaupt selber verwenden und so weiter. Es gibt natürlich Themen, ihr stellt die Kinder ja ins Internet so, ne? Also das ist da gerne Fragen. Wir haben uns natürlich immer nach bestem Wissen und Gewissen das Modell entwickelt, damit es auch funktioniert. Aber das ist ja gar nicht perfekt. So, also auch und es gibt viele schlaue Menschen da draußen, die wirklich auch Input liefern können, um das vielleicht sogar zu verbessern.
Ja, das ist so grundsätzlich das Thema. Das hatten wir jetzt schon 3-mal. Wir haben es noch nicht einmal angesprochen, aber jetzt sage ich's: Kommunikation ist key. Also lasst uns miteinander reden. Bei allen Dingen, die auf dem Tisch liegen, lasst uns miteinander sprechen, bevor wir vorverurteilen, dumm kommentieren oder auch ratlos zurückbleiben. Greift zum Hörer, schreibt eine Direct Message, was auch immer, dann geht's uns allen besser. Denn nur wer miteinander spricht, der kann Probleme lösen.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch einfach, Socials sich zu verstecken und dann irgendwie einen Bash rauszuhauen. Da bin ich eigentlich ganz dankbar. Wir hatten mal einen heftigen Bash, da bin ich echt dankbar auf die Community. Das hat irgendwie dann 30.000 Views und 400 Kommentare, so alle irgendwie pro AME. Natürlich auch ein paar kontroverse Geschichten, so dass man Abstriche machen muss. Auch das fand ich schon auch schön, dass dann auch, sag ich mal, 95% der Menschen sagen, okay, das ist besser als nichts tun und das ist, that's the way. Aber wir sind hier echt open. So, schreibt gerne auch öffentlich über Kommentare. Gerne schreiben, aber dann lass uns dann sachlich und konstruktiv, damit alle mitlesen können. Nicht direkt so, das geht gar nicht, ja. Wo man noch gar nicht weiß, worum es eigentlich geht.
Ja, sehr guter Punkt. So, Bild 3 ist euer Dauerbrenner. Yes. Das, was du mir schon auferlegt hast als Nummer 1. Aber ich fand die anderen beiden Bilder einfach, aber das ist auch meine Art der Fotografie. Deshalb fand ich die anderen beiden Bilder für mich intensiver. Wir sehen, das kann ich sehr schnell beschreiben, ein sehr rotes Foto. Es ist fast ausschließlich rot, außer dass wir einen Arm sehen, es ist ein rechter Arm, der ein Herz macht, das macht die Gen Z so, mit Daumen und Zeigefinger. Weißt du, wir Boomer, wir haben auch immer hier so die beiden Hände genommen und das Herz so gemacht. Ich glaube, das kommt auch aus Asien, wenn ich mich recht erinnere. Wir sehen also ein Herz geformt aus Daumen und Zeigefinger. Und was ich total spannend finde an dem Foto ist, erstens, dass es so rot ist. Wie kommt das zustande? Und zweitens, wir sehen den Arm nur also er läuft sozusagen unten aus. Der Arm ist nicht zu Ende. Es geht, also der Unterarm, man sieht den Unterarm bis vielleicht gerade zur Ellbogenbeuge, nicht ganz. Und dann kommt halt nichts mehr. Es ist also der reine Fokus rot auf dieses Bild. Und das finde ich spannend. Und es ist natürlich einfach, was die anderen beiden Bilder an Street-Situation an Reportage hat, ist hier im Prinzip eine Botschaft, eine klare Botschaft, eine klare Message sozusagen damit. Erzähl mal, was ist das für ein Foto?
Also das Foto heißt ja auf Philippinisch Mahal Kita, das bedeutet ich liebe dich, weil diese Fingergeste ist ja das Fingerheart, ne? Also das Fingerherz, genau. Das ist, ich weiß nicht, wer es geschaut hat, ich habe mal gehört, dass es ging von einer Girlband aus Singapur, Indonesien, irgendeine Girlband hat das wohl gestartet und das ist ja bei Asien voll das Ding so, yeah. Dieses Fingerherz. Wie sie das gemacht hat, dass das so rot ist, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, das habe ich ehrlich gesagt, auch nachdem wir gefragt haben, noch keine konkrete Antwort drauf bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht durch so ganz rote Folie fotografiert hat oder es gibt so ganz dicke PET-Flaschen, die so einen ganz dicken Boden haben, wo der Blitz dann trotzdem richtig rot ist. Dass sie dadurch fotografiert hat und sie muss definitiv selbst das Foto gemacht haben und dann mit der rechten Hand ist das Objekt ist die Hand, die fotografiert wird, und die linke hat das Bild gemacht. Vielleicht hat sie eine Freundin dabei gehabt, die geholfen hat. Aber ich finde das auch hier so ganz interessant, dass es nur zwei Bilder wieder auf der Roll gibt, die das machen. Also sie hat Bock, das zu tun, hat's getan und dann war sie fertig. Und hat dann nicht noch tausendmal weiter rumexperimentiert. Und das Foto ist schon sehr, sehr, sehr rot. Wir haben natürlich, wenn du Gradation und Tonwert ein bisschen anpasst, wird es natürlich noch kontrastreicher. Aber das ist schon so gewesen. Und das ist unser absoluter Bestseller. Ich meine, alleine letztes Jahr haben wir das, vielleicht willst du es mal schätzen, wie oft wir das Motiv verkauft haben.
Als Poster?
Oder? Nee, also insgesamt Poster im Rahmen, also alles.
Boah, ich kenne ja eure Zahlen überhaupt nicht, aber ich würde einfach mal sagen, 250 Mal.
Ja, also mit von Postkarte bis Original 1488 Mal.
Wow.
Haben wir das verkauft.
Krass.
Klar, davon Postkarte 677 Mal, Poster 3 569 Mal, Poster im Rahmen 172 Mal. Ne, das stuft sich dann natürlich so nach unten ab.
Ja.
Aber das zeigt, dass es Fresh Bananas ist dann Punkt zweite Position, 400 Mal mehr, beim Fresh Bananas waren 1000 Mal, verkaufen wir halt mal Gitarre. Da siehst du schon einfach, ja, dass die Leute das Bild feiern, aber auch, dass das ist schon eine Summe, was wir verkaufen,
ja.
Um halt Schule zu finanzieren und dass halt AME auch, ja, funktioniert.
Ja, voll.
Genau.
Ja, ich finde das, also ich verstehe auch, warum die Leute das kaufen, so, ne? Wenn sie auf euch kommen, ich weiß nicht, also ich kann mir das nur vorstellen, so Leute kommen auf euch zu sprechen oder finden euch oder Mund-zu-Mund-Propaganda, was auch immer, und überlegen dann, ah ja, da könnte ich mir was Gutes vorstellen, was könnte ich denn machen? Ach, guck mal, das Herz, das könnte ich doch als Postkarte jemandem schicken, so, ne? So, ich glaube, dieser Reflex ist das, warum das so gut funktioniert. Ich würde mir eher das Basketballbild zum Beispiel aufhängen. Und zwar
Position
dann,
Nummer 3. So. 801 Mal letztes Jahr.
Ja. Und dann als Poster, nicht als Postkarte, so, weil es wirkt auch einfach anders. Aber
da habe ich übrigens eine Idee. Also, wenn du richtig schätzt, wie viel Aufwert wir das verkauft haben, würden wir dir das einmal schicken. Und du musst auch nicht dafür bezahlen, weil was uns mehr bringt, ist, dass du vielleicht das postest und dann nochmal sagst, Leute, guckt uns das vorbei, weil Reichweite ist ja voll wichtig für uns.
Pass auf, dann lass uns doch das so anders machen. Du schickst das Basketballfoto, auch wenn ich knapp daneben liege.
Okay.
Aber du hast ja gerade gesagt, wie häufig du es verkauft hast. Oder?
Ja, aber nur in der Gesamtsumme, nicht die Poster.
Ah, okay. Jetzt wird's tricky. Und dann versteigern wir das einfach unter unseren Hörerinnen, oder?
Lass uns das machen.
So.
Ja, finde ich richtig gut.
So
richtig,
oder so, auch wenn ich daneben liege, okay? Aber du sagst 800 Mal verkauft und an Postern, wenn die Range bei dem anderen Foto so war, dann würde ich sagen, als Poster 800... 179 Mal.
Genau, falsch. Nein, wir haben also ganz weit falsch. Ich hatte jetzt überlegt, hättest du so vielleicht 30 hinten drüber. Also wir haben Play With Me 800 Mal insgesamt verkauft und Poster A3, unser Standardprodukt, 368 Mal.
Boah, wow.
Genau.
Ja, super. Ja.
Und das finde ich jetzt aber total schön, dass über das Artwork, über das wir so viel gesprochen haben, dass das jetzt einer von den ZuhörerInnen haben kann.
Ja.
Darf. Das finde ich schon ziemlich cool. Würde ich dir einfach im Nachgang dann nächste Woche mal zukommen lassen. Brauche ich deine Adresse.
Dann schicke ich dir meine Adresse und dann versteigern wir das hier über so eine Art Blind-Auktion, wie ich das zuletzt gemacht habe für die Bodo-Einrichtung hier im Ruhrgebiet.
Findest du denn ein Poster A3 ausreichend oder meinst du, sollen wir lieber das A2 nehmen, das größere?
Ja, lass uns ruhig das A2 nehmen.
Ja, ne?
Ja.
Schreibe ich mir das einmal auf. Okay.
Genau, und dann machen wir so eine Blindauktion. Ich bin übrigens total happy, dass vielleicht, man sagt ja auch, tu Gutes und sprich drüber. Ich habe jetzt die Prints von meiner ersten Ausstellung blind versteigert. Jetzt muss ich mal gerade drauf gucken, dass ich es so schnell finde und die Zeit überbrücke. Finde ich nicht so schnell. Aber ich glaube, roundabout 250 Euro für Bodo gespendet. Und da bin ich total happy. Das ist auch, klingt nicht viel, aber es ist 250 Euro für Obdachlose im Ruhrgebiet. Da freue ich mich total drüber, dass das irgendwie einen Impact hat.
Ja.
So. Gut, also ihr lest bei What's the Story Instagram, wie das Ganze funktioniert. Und dann lasse ich euch das wissen und ihr könnt dieses Bild A2 Play With Me ersteigern und dafür wirklich was Gutes tun, nämlich Schule finanzieren für die Kinder.
Wir waren noch bei Mahakita, ne?
Ja, genau. Ich wollte gerade nochmal überlegen, ein Satz fiel mir nämlich noch dazu ein, weil ich finde das so krass, dass dieses Mädchen, die das Foto gemacht hat, so gut diese Szene für sich komponiert hat und wirklich etwas, also wirklich dieses, das ist ja schon ein richtiges Kunstwerk. Also das ist ja wirklich abstrakte Fotokunst und sich ein Hilfsmittel genommen hat, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und das beeindruckt mich zutiefst auf der einen Seite und auf der anderen Seite unterstreicht es einfach noch einmal, was in Kinderköpfen für eine unglaubliche Kreativität schlummert, oder?
Also. Ja, da würde jetzt meine Mutter in der Baptistengemeinde Amen zu sagen. Ja, total. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht vorher bei der Sonneneinstrahlung war, hat sie das gesehen, vielleicht 2-3 Tage irgendwie vorher und hat dann die Schlussfolgerung gezogen, okay, wenn ich das vielleicht vor dem Blitz halte, könnte das vielleicht so und so aussehen, ja? Also da schon auch miteinander Dinge verknüpfen. Man muss dazu allerdings sagen, Jamie hat eine besondere Geschichte hinter sich. Also als sie das Foto gemacht hat, war sie 11 Jahre und normalerweise gehst du ja mit 6 zur Schule. Mhm. Das heißt, sie hatte 5 Jahre lang war sie nicht in der Schule, beziehungsweise musste ihre Schule abbrechen, weil sie arbeiten gehen musste. Das heißt, sie war schon ein bisschen älter und nicht wie die 5- bis 9-Jährigen, die wir bei uns sonst im Projekt haben. Und normalerweise sagen wir, dass die Kinder nur bis 9 Jahre bei uns ins Projekt kommen, weil sie schon zu lange vorher die nicht in der Schule waren. Und bei ihr haben wir ein ganz krasses Gespräch geführt, weil wir wir haben einfach gesehen, dass sie Bock hat. So, und das war unser erstes Projekt. Wir dachten so, okay, Nico, warum machst du die Grenze so streng, bla 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 und so, ne? Aber du hast wirklich gemerkt, sie hat so Bock auf die Schule. Wir haben mit ihr gesprochen, zur Schule zu gehen. Wir haben mit ihr gesprochen. Wir haben dann wirklich das Vertrauen in sie reingelegt. Sie hat dann auch die Grundschule beendet. Sie geht jetzt immer noch, also sie ist jetzt schon 19? Ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen, war aber auch 2016 das Foto. Und sie hat, die struggelt gerade so in der oberen Stufe. Sie springt auch mal immer wieder ab und so. Ja, das merkt man schon, dass sich das so durchgezogen hat, was ich hier gesagt habe. Die waren zu lange nicht in der Schule. Aber die Bildung, die sie trotzdem bis dahin hatte, war schon mega gut. Und das Artwork hat ja auch andere Kinder mitfinanziert. Das läuft ja alles in den Pott rein.
Ja, mega. Ja. Hat sie selber das Bild auch schon mal gesehen? Also ja, wie ist ihre Reaktion auf dieses Foto?
Ja, also die haben alle Kids haben ihre Artworks. Also ja. Das machen wir, das ist ganz wichtig. Wir machen ja diese, wir nennen das Distribution, ja, so wo wir feierlich die Schuluniform, Schulnebenkosten, Rucksack und so weiter halt dann irgendwie vorbereiten. Und dann kriegen sie natürlich damit auch ihr Artwork und auch so einen kleinen Film, so den wir für die gemacht haben. So, das gibt es schon alle, das machen wir schon. Das ist ganz wichtig, dass sie den Bezug zu ihrem Artwork ziehen.
Und was sagt sie, was hat sie zu diesem Foto gesagt?
Weißt du, ganz schüchtern, ja, super schüchtern. Ist da auch jetzt schon 2018 war das, war sehr schüchtern, fand es aber also richtig, richtig geil, dass es so knallig und krasse ja. Komposition geworden ist. Und dann ging es auch richtig auch schon los, dass alle anderen Kinder geguckt haben, so zeig mal, und dann haben die das so hin und her und so gerissen. Sie hat mit Alia damals ganz viel abgehangen. Alia ist auch eine Fotografin von uns, die hat Our Secret gemacht, das Artwork. Und dann haben sie untereinander über das Artwork gesprochen, sogar mit Fingern, so, guck mal hier, das und das, diese, guck mal so. Hast du richtig gemerkt, wie sie danach so eine Analyse gemacht haben über ihr eigenes Artwork. Und das fand ich ziemlich, ziemlich gut.
Ja, voll geil.
Yes.
Wow, Nico, vielen, vielen lieben Dank erstmal ganz persönlich von mir an dich, dass du dieses Projekt ins Leben gerufen hast. Finde es nach wie vor und jetzt noch mehr total großartig und freue mich, dass es ein Geschäftsmodell ist für dich, dass es aber einfach auch einen wirklich, wirklich guten Impact hat auf Kinder, die zur Schule gehen können. Das finde ich ganz, ganz großartig.
Danke. Danke, ich fühle mich, also das war ein ganz tolles Gespräch. Echt danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit, über AME erzählen zu dürfen. Und ich hoffe, dass die ein oder andere da draußen da jetzt auch mal schaut, was wir treiben, was wir so machen. Und guckt gerne auf dem Shop vorbei, schaut, was möglich ist. Meldet euch auch bei uns. Also wir brauchen von Content Creator, Fotografen, wahrscheinlich auch Marketing, viel Support. Einfach bei uns melden per DM. Vieles ist possible.
Ja, genau. Also. Macht das bitte, wenn es demnächst nochmal Ausstellungen gibt oder irgendwelche, keine Ahnung, Gewinnspiele, irgendwelche Aktionen. Wir werden dabei sein. Wir werden sehr gerne mit unserem Podcast und mit unserer kleinen Community supporten, weil das einfach ganz, ganz großartig ist. Und Eduard, liebe Grüße an der Stelle. Er war ja auch schon bei uns zu Gast im Podcast. Ich bin sehr gespannt, was er für reportagige Bilder von eurem Trip macht. Und Arvid, kannst du auch bitte liebe Grüße ausrichten? Auch ihn habe ich schon angefragt für unseren Podcast. Er hat auch noch nicht geantwortet. Also an der Kommunikation müssen wir noch ein bisschen schrauben.
Ja. Ich rede später mit ihm.
Liebe Grüße. Ja. Genau. Vielen lieben Dank, Navid, dass du dir, Nico, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine tolle Geschichte und eure tolle Geschichte erzählt hast.
Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt.
So, und ihr da draußen, also checkt bitte in den Shownotes einfach mal die Links aus, die wir da reingepackt haben. Guckt euch die Bilder an und was Nico gesagt hat, geht vielleicht einfach in den Shop. Und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, dann teilt vielleicht einfach mal ein Foto oder den Account oder sowas. Auch das hilft schon, um einfach so ein bisschen Awareness zu schaffen für das tolle Projekt. In diesem Sinne, geht raus, macht Fotos, macht selber schöne Fotos und bis dann. Zu Episode 105. Ciao.
Tschüss.